Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Nachgehört anlässlich der Hochschulwahlen. Gestern, also am 11. Januar, haben wir eine Podiumsdiskussion zu den Hochschulwahlen veranstaltet. Diese findet ab nächster Woche Montag statt. Damit diejenigen, die die Diskussion verpasst haben, trotzdem die Chance bekommen, sich über die Wahl zu informieren, haben wir die Aufzeichnung jetzt noch einmal als Podcast für euch zur Verfügung gestellt. Elemente der Podiumsdiskussion, die auditiv wenig Sinn ergeben, haben wir rausgeschnitten. Jedoch keine Aussagen der Kandidierenden. Viel Spaß beim Zuhören.
Also ich möchte euch alle willkommen heißen zur Podiumsdiskussion anlässlich der Hochschulwahlen, die ja nächste Woche online stattfinden. Mein Name ist Lisa Jelting und ich bin vom Campus Radio gehört, wie man vielleicht sehen kann und ihr vielleicht von der Werbung mitbekommen habt.
Und ich bin Leon Lehrmann.
Gehen wir mal weiter, weil Leon jetzt nämlich was zum Ablauf sagt.
Und zwar der Ablauf ist folgendermaßen. Wir fangen an erstmal mit der Regelerklärung, werden dann eine Vorstellungsrunde der einzelnen Hochschulgruppen machen. Dann geht es auch schon an die Schnellfragerunde. Dann folgen die drei Themenblöcke, die wir für heute vorbereitet haben. Und am Ende haben wir nochmal Abschlussplädoyers, Zeit für euch, Fragen zu stellen.
Ja, genau. Und jetzt hoffe ich, dass es diesmal besser klappt mit dem Weiterschalten. Und jetzt der wichtige Teil, vor allem für euch hier vorne, die hier sitzen. Leute, die jetzt letztes Jahr schon online bei der Podiumsdiskussion dabei waren, die wir leider nicht in Präsenz nicht dabei waren. Die Regeln sind folgendermaßen: Jede Person von jeder Hochschulgruppe hat eine Minute Zeit, um die jeweilige Frage zu beantworten. Wird eine Person der entsprechenden Hochschulgruppe direkt konfrontiert, hat sie 30 Sekunden Zeit zu antworten. Und damit ihr nicht alle selber auf eure Uhren gucken müsst, da vorne haben wir quasi unser, ich nenne es mal so, SchiedsrichterInnen-Team, Joana und Jonas, die dann ein Schild hochhalten mit noch 10 Sekunden. Sollte die Redezeit überschritten werden, auch in begrenzten Maßen, haben wir hier Benedikt, der dann auch das Mikrofon ausstellt, damit das ein ganz bisschen fairer ist. Wir wollten erst noch eine Tröte haben, aber war uns dann doch ein bisschen zu much. Bei der Schnellfragerunde, die gibt, wird mit Karten geantwortet. Ihr seht euch alle vor euch auf dem Tisch eine grüne und eine rote. Ich glaube, ich muss nicht erklären, was für was steht. Personen, die ausfallen werden, also beleidigend, diskriminierend, werden nach einmaliger Verwarnung auch des Raumes verwiesen. Dafür haben wir uns auch Möglichkeiten offen gehalten. Ansonsten hoffen wir auf eine informative und respektvolle Diskussion, die vielleicht einigen die Wahl nächste Woche erleichtern kann.
Ja, dann fangen wir jetzt auch schon mit dem ersten Punkt des Programms an, also die Vorstellungsrunde. Und da habt ihr jeweils 15 Sekunden Zeit, um euch ganz kurz vorzustellen.
Mein Name ist David, ich bin derzeit Vorsitzender von der GDF, Gemeinschaft demokratischer Fachstaatsmitglieder. Wir sind derzeit in der Opposition und halten 19 von 57 Sitzen.
Mein Name ist Hanna, ich bin studentische Senatorin und hier für die Grüne Hochschulgruppe und für eine diskriminierungsfreie, klimaneutrale und queerfeministische Politik müsst ihr die GHG wählen.
Hallo, ich bin Soraya von den Jusos. Ich bin aktuell im FSR für Biologie, Psychologie und Biochemie und wählt gerne doch die Jusos für einen weiteren linken Aster.
Ja, ich bin Valentin, bin im vierten Jurasemester und bin Vorsitzender des RCDS hier in Göttingen. Und den RCDS sollte man für eine serviceorientierte, moderne und zukunftssichere Hochschulpolitik wählen.
Jo, moin, ich bin Patte oder Patrick. Ich bin Teil vom SAK, Schwarz-Rot-Kolotz ist das. Und ja, wir setzen uns generell für den Kultursektor hier an der Uni ein und ja, für queerfeministische linke Politik.
Ich bin Till von der Volt HSG, ich bin derzeit Außenreferent. Ich repräsentiere hier heute nicht nur die Volt HSG, sondern auch die Liste. Wir haben gemeinsame Listen eingereicht für eine transparentere, internationale und auch queerfeministische Hochschulpolitik.
Gut, dann kommen wir zum ersten Themenblock, der da heißt studentisches Wohnen und studentische Finanzierung. Ein immer aktuelles Thema und vielleicht gerade jetzt aktuelles Thema. Also nochmal zur Erinnerung, die Redezeit dazu muss ich sagen, dass wir gesagt haben, dass jeder mal anfängt, weil es so gerechter ist. Deswegen bitte ich euch, das Mikrofon einfach rumzugeben, wenn ich die jeweilige Gruppe zurufe. Danach könnt ihr, wenn ihr euch meldet, ja, euch halt eben melden. Und wie gesagt, wenn eine Gruppe direkt angegriffen wird, dann hat sie eben Zeit zu antworten, nur zur Orientierung. Und die erste Frage ist, was wollt ihr unternehmen, damit sich das Studium alle leisten können? Und als erstes würden wir bitten, den RCDS darauf zu antworten.
Eine sehr interessante Frage. Zunächst einmal muss man ganz klar sagen, dass das Studentenwerk, um jetzt mal direkt das Thema Wohnen hier anzusprechen, definitiv stärker von Landesebene gestärkt werden muss. Es sind nicht nur Renovierungsstaus aufgetreten, sondern wir haben auch Mieten, die immer erhöht werden. Wir haben teilweise Wohnungen, welche nicht mehr gehen. Ein guter Kollege von mir wohnt auch in einer. Und wir müssen einfach dafür sorgen, dass das Studentenwerk renovieren kann. Auf der anderen Seite ist der Semesterbeitrag mit knapp 400 Euro vor einiger Zeit, das ist jetzt runtergegangen, wegen Corona wurden die Tickets nicht so doll genutzt, auch viel zu hoch. Das Studentenwerk müsste da kürzen, das geht aber nur mit einer Landesunterstützung. Und auch wenn es nur 5 Euro sind, geht auch ein Asterbeitrag, welcher erhöht wurde, nicht. Das müssen wir auch wieder rückgängig machen. Und wir brauchen weiterhin ein gutes und weit gestreutes Angebot in der Mensa, weil nur dadurch können wir die Studenten auch versorgen und allen helfen, indem von der Uni die Initiative ausgeht.
Gut, hat jemand von den Leuten auf dem Podium irgendwas zu ergänzen oder vielleicht seine eigene Programmatik vorzubringen?
In erster Linie ist natürlich eine Initiative zu unterstützen, die das Studentenwerk anders ausfinanziert. Es geht nicht, dass es zu einem sehr großen Teil auch aus dem Semesterbeitrag finanziert wird. Wir möchten, dass auch ein großer Teil dieser Finanzierung vom Land ausgeht. Außerdem ist auch in anderen Linien und nicht nur auf den Semesterbeitrag bezogen, braucht es einfach auch Kürzungen, die dafür sorgen, dass Studierende sich Studium leisten können. Das heißt, so Initiativen wie von der Bundesregierung mit den 200 Euro müssen auch wirklich umgesetzt werden. Außerdem ist es natürlich schön, dass es jetzt erstmal keine Mieterhöhung in den Studierendenwohnheimen gibt, aber auch auf langer Basis muss es dort einen Preisstopp geben, genauso wie bei Mensen. Wir hatten es ja gerade erst in den letzten Jahren, dass die Mensen, also die Angebote an den Mensen wieder erhöht worden sind.
Als nächstes dann, also das war jetzt gerade die JUSO-HSG, als nächstes dann zur GDF. Oder ich habe erst jetzt die GDF gesehen.
Ja, uns ist auch wichtig, dass die Öffnungszeiten innerhalb der Mensa wieder ausgebaut werden, das heißt Prä-Corona, damit auch Essen günstig bleibt, auch abends, damit Studierende sich auf jeden Fall günstig versorgen können. Gleichzeitig freuen wir uns aber auch über das Niedersachsen-Menü, dass es täglich wechselt und auf 2,50 Euro begrenzt ist. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Ich glaube, ich hatte gerade noch, ich weiß jetzt nicht, ob irgendwer zuerst, weil ich weiß jetzt nicht, ob du zuerst was, Hanna oder Till.
Genau, also für die GHG braucht es auf jeden Fall jetzt in der akuten Lage Soforthilfe und Härtefallprogramme für die Studierenden, damit sich niemand wegen der Inflation und der Energiekrise exmatrikulieren muss. Und es ist auch völlig klar, dass die Hilfen vom Bund viel zu spät kommen und auch viel zu niedrig sind. Und ja, langfristig muss nicht nur der Studierendenbeitrag runter, sondern vor allem auch das BAföG rauf, dass der BAföG-Regelsatz noch immer unter dem Bürgergeld liegt. Das finden wir nicht verständlich. Und genau, das BAföG sollte elternunabhängig und für alle sein. Und ja, genau.
Dann Till von Volt.
Also auch für uns ist das elternunabhängige BAföG sehr wichtig, aber es gibt auch noch mehr Stellen, die jetzt noch nicht erwähnt worden sind, die auch eine große Rolle spielen. Die gegenwärtige Landesregierung hat zwar angekündigt, dass sie die Langzeitstudiengebühren abschaffen werden, aber keinen Zeitpunkt gesetzt, ab wann das so sein wird. Wir müssen uns als Studienvertretung und auch über die Landesastenkonferenz dafür einsetzen, dass das so schnell wie möglich passiert. Langzeitstudierende sind strukturell stark benachteiligt, dadurch, dass sie eben häufig Leute sind, die aus verschiedensten legitimen persönlichen Gründen länger studieren. Ein großer dafür ist, dass du halt neben dem Studium halt auch arbeiten musst, um dir das Studium finanzieren zu können. Das zu bestrafen ist das, was die Langzeitstudiengebühren gegenwärtig immer noch tun, und dieser Missstand muss schnell behoben werden. Außerdem wollen wir auch, dass das fortlaufende Erstattungsprogramm der LEMSO wieder mit vielen Stellen, mit vielen Mitteln besetzt wird, und dafür braucht es einen linken Aster.
Gut, dann als nächstes SRK, deine.
Jo, genau. Also ich würde mich einigen der Punkte der VorrednerInnen anschließen, auf jeden Fall. Ich würde auch ganz feste sagen, dass natürlich die Semesterbeiträge relativ hoch ausfallen. Ich finde den Betrag, den aber die Verwaltungsgebühren für die Uni sich nimmt, eher als abschaffbar als die Solidaritätsbeiträge, die jetzt vom AStA ausgestellt werden für die Semestertickets. Darunter fallen das Bahn- und Bussemesterticket wie auch das Kulturticket, womit generell auch viele, viele Angebote wahrgenommen werden können. Diese dürfen nicht einfach wegbrechen, die müssen weiter bestehen, damit Leute hier auch einfach ein Leben neben der Universität führen können. Und ja, überhaupt dazu kommen, auch die Stadt kennenzulernen, sich selbst kennenzulernen und ja, wirklich leben zu können. Und obendrauf, wie auch schon gerade eben von meinem Vorredner angesprochen, sind die Lemso-Rückerstattung, das sind Härtefallanträge, die zurückerstattet werden vom Sozialreferat, ein sehr gutes Angebot für Leute, die zu wenig Einkommen haben, das dann abzufangen.
Gut, ich sehe keine direkten Angriffe. Dann kommen wir zur nächsten Frage.
Ja, und zwar die nächste Frage dreht sich um den AStA-Beitrag. Also der AStA-Beitrag ist in letzter Zeit stetig gestiegen. Was haltet ihr davon und wofür möchtet ihr die finanziellen Mittel nutzen? Und da würden wir gerne die GDF zuerst hören.
Ja, wir setzen uns für einen geringeren AStA-Beitrag ein, da wir auch glauben, dass durch die Personalkosten, die mittlerweile die 250.000-Grenze ankratzt, die viel zu hoch gegriffen sind und in unseren Augen der AStA in diesem Jahr nicht effizient und auch nicht präsent gearbeitet hat. Dies möchten wir serviceorientiert und politisch unabhängig wieder tun, um einen effizienten und präsenten AStA zu generieren.
Also der AStA-Beitrag ist nicht stetig gestiegen, sondern er wurde letztes Jahr erhöht um 5 €, das ist richtig, weil er vorher sehr lange Zeit nicht erhöht wurde und es eine Inflationsanpassung war. Und der erhöhte AStA-Beitrag war notwendig, um einfach ja den Studierenden eine gute Leistung zu bieten und damit wir weiterhin linke Politik im AStA machen können, damit wir eine gute Lemso haben können, die viele Anträge zulässt, damit wir die Initiativenförderung gut ausstatten können und nicht zuletzt auch, um die Leute im AStA fair zu bezahlen. Und also der AStA-Lohn liegt beim Mindestlohn. Ich glaube, das ist eine faire Bezahlung. Ja, genau. Und für eine linke und vor allem für auch eine vielseitige AStA-Politik, die auch mehr als die Pflichtaufgaben macht, braucht es eben auch den entsprechenden Beitrag. Und ja, ich glaube, da war das die gute Mitte zwischen Erhöhung und dem, was notwendig ist.
Hatte sich Till als nächstes gemeldet?
Ja, genau. Also das stimmt auf jeden Fall, was Hanna gesagt hat. Die stetige Erhöhung hat es im Grunde genommen immer gegeben, weil es mit der Zeit immer mehr Geld geworden ist, was für die studentische Selbstverwaltung eben auch aufgewandt werden musste, gerade im Hinblick auf Inflation, dass es jetzt einen großen Sprung gegeben hat. Das lag wirklich daran, dass es sehr lange nicht passiert ist. Ja, es gab viel Kritik an den hohen Personalkosten. Wir wollen aber auch dafür eintreten, dass wir einen AStA schaffen, der auch mit weniger Personal und derselben Leistungsmenge auskommt. Und es ist wichtig, dass wir die Initiativenförderung ausfinanzieren können, damit es eben auch möglich ist, dass die Uni ein Platz zum Leben und Schaffen von Lebensumständen ist, die für uns alle ausreichend sind.
Ja, dann Patrick.
Jo, genau. Also ich würde mich erstmal auf jeden Fall für den AStA-Beitrag als solchen, der beträgt 14 €, auf jeden Fall aussprechen. Einige dieser Anteil geht auch an die gesamten Fachgruppen, Fachschaften. Das ist ja auch ein riesiges strukturelles Gerüst, was beispielsweise, was ihr wahrscheinlich fast alle mitbekommen haben werdet, die O-Phasen stellt und auch generell Veranstaltungen, sowohl Socializing als auch in vielen anderen Bereichen, für die gesamte Studierendenschaft bereitstellt. Obendrauf hat der AStA zwar relativ viele Stellen, aber das ist auch notwendig bei einer Uni mit knapp 30.000 Studierenden. Und es geht nicht, dass genau diese Personen mit einem sehr, sehr kleinen AStA vertreten werden. Es ist wichtig, dass eine große Zahl an Personen da ist, die auch strukturiert arbeiten kann. Wir kriegen, oder AStA-Personen kriegen in dem Fall nicht die größten Beiträge und versuchen trotzdem, möglichst alles auf die Beine zu stellen. Da ist ein riesiger Strukturhaufen hinter und natürlich ist es so und muss auch bezahlt werden in irgendeiner Form.
Wir unterstützen natürlich auch die Erhöhung des AStA-Beitrags, einfach weil wir den AStA mitstellen. Und die strukturelle Arbeit, die von studentischen Vertretungen geleistet wird, muss natürlich auch gerecht entlohnt werden. Gerade ein linker AStA sollte dafür stehen. Und wenn ich einfach mal die Initiativen anspreche, die auch von meinen VorrednerInnen angesprochen worden sind, so etwas wie Initiativen wie Bloody Taboo finanziert sich ja unter anderem durch dieses Geld. Und das sind Initiativen, die wir weiterhin auch an unserer Universität haben wollen. Und auch um mal zu verneinen, dass wir keine Arbeit leisten, wenn man sich allein die Vortragsreihen anschaut, die gerade laufen unter anderem vom Referat für politische Bildung, sind auch RednerInnen sind verdienen es, gerecht entlohnt zu werden.
Noch zuletzt der RCDS.
Ja, zum Schluss noch einmal jemand, der sagt, nee, ist zu hoch. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich muss meinen beiden Vorrednerinnen widersprechen. Zunächst einmal war es keine Inflationsanpassung. Die beiden vorangegangenen Asten mit RCDS haben es geschafft, sogar Rücklagen zu bilden, die dann ja innerhalb von einem Semester knapp aufgebraucht worden sind. Dann musste man auf einmal neue Geldquellen finden. Man muss einfach auch immer überlegen, hier wird die ganze Zeit von einer linken Politik gesprochen. Ich bin der Meinung, man sollte einfach sinnvoll arbeiten. Und dafür müssen wir nicht ständig irgendwelche Referate aus dem Boden stampfen, die dann alle noch mehr Mitarbeiter haben, sondern man kann das als Gruppen organisieren. Ich möchte mich auf gar keinen Fall gegen eine sinnvolle Bezahlung aussprechen. Auch sollen weiter politische Vorträge, sollen weiter Veranstaltungen stattfinden. Aber man muss immer noch überlegen, dass es das hochschulpolitische Mandat ist und wir immer noch für die Studenten arbeiten und nicht in Gesamtgöttingen arbeiten müssen, sondern halt diese vertreten müssen.
Gut, ich glaube, da hat man so ein bisschen schon erste Konflikte gesehen. Ja, dann kommen wir zur nächsten und letzten Frage in diesem Blog. Wie wollt ihr euch für mehr finanzierbare Wohnungen für Studierende auch in Bezug auf Wohnheimsplätze stark machen? Und da wollen wir als erstes, dass die JUSU-HSG darauf antwortet.
Wohnraum ist etwas, was extrem wichtig ist für Studierende. Und wir sehen, dass die geringe Wohnheimsplatzverfügbarkeit vom Studentenwerk ausgehend ein Problem darstellt. Die Wartelisten sind zu lang und das bedeutet, dass das Studentenwerk und deren Wohnheime ausgebaut werden müssen. Das ist natürlich ein sehr langwieriger Prozess, das wissen wir, aber irgendwann muss es ja gestartet werden. Außerdem ist es so, dass wir weitere oder überteuerten Wohnraum natürlich ganz doof finden, mal lieb ausgedrückt. Und das heißt, so etwas wie ja vorhin schon angesprochene Mieterhöhungen sind genau das, was Wohnraum auch weiterhin begrenzen wird. Und das wollen wir nicht.
Dann Till hatte sich, glaube ich, zuerst gemeldet.
Jawohl, genau. Ich würde auf jeden Fall insofern anschließen, dass es natürlich wichtig ist, dass wir mit der Landesregierung dort Kontakt aufnehmen, dass wir da auch Arbeit leisten, auch wieder über die Vernetzungsmöglichkeiten, die wir als Studierendenschaft haben, mit anderen Universitäten, auch eben landesweit. Es ist aber auch so, dass es viele Studierende gibt, die sich dafür entscheiden, in dieser doch sehr in den Mieten überteuerten Stadt zu wohnen, weil es eben schwierig ist, eine ÖPNV-Anbindung zu haben. Wir wollen, dass deswegen die dreistelligen Buslinien, die das Umland befahrbar machen, sodass es möglich ist, außerhalb des Stadtgebiets Göttingen zu wohnen, wenn man nicht auf die Stadtbusse angewiesen ist, dass das Busticket darum erweitert wird. Und es möglich ist, ich selbst musste aus Nörten-Hardenberg hierher pendeln, das waren 80 Euro zusätzlich jeden Monat, das sind auch Kosten.
Ich kann mich bezüglich der dreistelligen Buslinien meinem Vorredner nur ansprechen, wenn ein Semesterticket, dann bitte mit denen. Und wir sind uns ja, das ist ja schön, in dieser Runde alle einig, dass Wohnraum A zu teuer und B zu knapp ist. Danke. Das heißt, man braucht vom Land Extramittel, das kann das Studentenwerk nicht leisten, Extramittel zum Renovieren, aber was, glaube ich, auch sehr sinnvoll ist und es gibt viele Städte, wo das funktioniert, dass wir Erschließung vom Umland machen und dann auch wieder die dreistelligen Buslinien, da halt wirklich Busverkehre organisieren, welche zu den Hauptzeiten wirklich alle 10, 20 Minuten fahren, um halt die Vernetzung der Studenten mit ihrer Universität zu gewährleisten. Das kann man vielleicht durch ein Land, das kann man durch eine Stadt, aber das kann man auch durch einen Bund und da müssen alle drei Kräfte zusammenarbeiten und da können wir als RCDS, als bundesweit vernetzte Hochschulgruppe natürlich auch gut arbeiten.
Ich weiß jetzt nicht, wer sich zuerst gemacht hat, aber ich habe jetzt GDF zuerst gesehen. Ich weiß nicht, ob jemand vorher war, das könnt ihr vielleicht besser sehen.
Ja, kann ich mich auch meinen Vorrednern nur anschließen. Kurzfristig ist natürlich die Lösung, die Buslinien auszubauen. Es gibt da ja auch die entsprechenden Tickets, die sind auch nicht sehr dermaßen teurer. Das müsste ungefähr bei 7 € liegen. Langfristig sind natürlich mehr Wohnungen unerlässlich, dass die gebaut werden. Dazu müssen aber auch die Regelungen zum Bauen reformiert werden, da teilweise bei bestimmten Wohnflächen 10% für die Parkplätze gebraucht werden. Das ist für Studierende nicht immer der Alltag, dass da das Auto unbedingt benötigt wird. Und so könnte man halt auch Regulierungen abbauen, um schneller an Wohnraum zu kommen.
Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Hand von Patrick, glaube ich, zuerst gesehen habe. Wie gesagt, also ich glaube, Hanna ist so ein bisschen in meinem toten Winkel. Deswegen sehe ich das leider nicht.
Genau, also ein Punkt, der jetzt wenig aufgekommen ist. Ich würde mich vielen Punkten auch wieder anschließen. Aber es gibt ja noch einen zweiten Weg, wie man wirklich aktiv dafür sorgen kann, dass die Wohnsituation und auch die soziale Situation besser wird. Und das ist eben, dass die in den vorherigen Fragen angesprochenen Initiativentöpfe gut genutzt werden und dass die Initiativen, mit denen wir zusammenarbeiten als AStA, auch gut genutzt werden. Dafür haben wir die verschiedenen Referate, die nebenan stehen. Und genau diese Stellen sind ja dafür da, um in der Stadt und auch generell hier im Land auch aufmerksam auf diese Missstände zu machen und dafür zu sorgen, dass wir aktiv uns als Studierende, die ja alle betroffen sind, genauso wie alle Menschen sonst in der Bevölkerung, dafür einsetzen, dass wir bezahlbaren Wohnraum kriegen. Das ist ein Problem, das wird uns nach dem Studium treffen. Das trifft alle Menschen, egal ob Studium, egal ob Ausbildung, egal ob gerade Zwischenjobs. Es kann nicht sein, dass Leute darum kämpfen müssen, überhaupt überleben zu können. Und das muss auch auf Initiativerebene und einfach Stadtebene geregelt werden.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob Hanna oder Soraya zuerst war. Das ja. Ach, ja, es ist spät.
Genau, also ich kann mich bei Padde ganz gut anschließen. Also es geht darum, dass es bezahlbaren Wohnraum für alle gibt und auch in der Stadt. Es kann nicht sein, dass man aufs Land rausziehen muss, um sich eine Wohnung leisten zu können, sondern auch in der Stadt muss es möglich sein, leben zu können. Und ja, dafür ist das Wichtigste, glaube ich, dass das Studierendenwerk endlich richtig finanziert wird und nicht immer nur irgendwelche 30 Millionen als Finanzspritze in Notfallsituationen bekommt, sondern eben die strukturelle Fehlfinanzierung des Studierendenwerks ausgeglichen wird und die Studierendenwerke wieder investieren können, weil es geht nicht nur darum, mehr Wohnraum zu schaffen, sondern es geht auch darum, klimaneutralen Wohnraum zu schaffen, weil ansonsten bauen wir jetzt selbst den Weg für die Zukunft kaputt, wenn ja wir einfach nur billigen Wohnraum machen, der sehr viel CO2 kostet.
Gut, dann kommen wir zum nächsten Fragenblock. Den ersten haben wir quasi schon mal abgehakt, aber vielleicht gibt es ja nachher noch Fragen in der offenen Fragenrunde.
Ja, und zwar der Themenblock 2, das ist die Qualität der Lehre und das studentische Leben. Und da als erstes eine Frage, die uns gerade bestimmt in den letzten 2 bis 3 Jahren sehr beschäftigt hat. Also welche digitalen Angebote sollen an der Universität geschaffen werden, beziehungsweise welche sollten ausgebaut werden? Und da würden wir gerne zuerst die GHG fragen.
Okay, also als Grüne Hochschulgruppe stehen wir ja für eine flexible Lehre. Und flexible Lehre heißt für uns, dass es natürlich ein Präsenzangebot geben muss, dass aber mindestens alle Vorlesungen auch hybrid für die Studierenden zugänglich sein sollten, damit eben Studierende, die zum Beispiel Betreuungsverpflichtungen haben, auch flexibel die Vorlesungen gucken können. Und wir glauben, dass wenn wir ein Studium, das für alle flexibler ist und das insbesondere marginalisierte Gruppen entlastet, schaffen, dass wir das ist eigentlich ein Vorteil für fast alle Studierende ist. Und ich glaube, ein anderer Bereich, wo wir auf jeden Fall auch mehr Digitalisierung brauchen oder digitale Infrastruktur, ist immer noch das Campus-WLAN, weil es ja schon immer wieder nach den Vorlesungen einfach ausfällt und das kann eigentlich auch nicht sein.
Ja, dann als nächstes Valentin.
Ja, wir haben beim RCDS dieses Jahr ganz klar als die ersten 3 Punkte auf unserem Wahlkampfblatt oder unseren Wahlthemen als Digitalisierung gemacht, weil das ist einfach das Thema, welches wir gerade haben an der Universität, was jeder von uns persönlich mitkriegt. Ich bin immer noch erstaunt, dass scheinbar jedes Semester aufs neue StudIP auffällt, dass am ersten Tag es eine große Belastung gibt, der Server. Das darf nicht sein. Wir möchten, dass jegliche Vorlesungsstoffe digitalisiert werden. Wir brauchen eine Zusammenarbeit von den Universitäten, ob niedersachsenweit, ob deutschlandweit, dass das alles digital angeboten wird. Es gibt solche Sachen schon, dass wenn Kurse an einer Universität nicht angeboten werden, man das an einer anderen Universität digital sich zuschalten kann und da auch Credits für bekommt. Das müssen wir ausbauen. Das ist einfach ein System. Wir haben heute nicht mehr 5 verschiedene Studienfächer an einer Uni, sondern wir haben Spezifikationen, das müssen wir steigern, digitale Abgaben und Bibliotheksbestände müssen auch digitalisiert werden.
Ja, also ich würde mich generell auch erstmal den Punkten wieder anschließen. Wir sehen tatsächlich große Lücken, was extrem traurig ist für die Uni. Es gab jetzt 2 Jahre lang fast ausschließlich Online-Semester und teils dann Hybrid-Semester. Das war die perfekte Chance, von der Uni auch nachzuholen und einfach großflächig entweder Aufzeichnungsmöglichkeiten zu schaffen oder ja die Räume zu digitalisieren, dass es auch die Möglichkeit gibt, das abzufangen. Da gab es wenig Etats von dem Land beziehungsweise auch dem Staat aus und es gab auch einfach das Interesse nicht hier in der Uni. Und ich glaube, dass es stark hilft, wenn natürlich erstmal die generelle digitale Infrastruktur in Deutschland ausgebaut wird. Da stehen wir, sollte euch allen bekannt sein, jetzt schon irgendwie 20 Jahre irgendwie auf dem Schlauch. Aber es muss auch von der Uni-Seite aus dran gearbeitet werden. Und das wurde verschlafen und es wäre extrem wichtig, dass die Uni darauf aufmerksam gemacht wird in allen Bereichen.
Dann Till jetzt.
Ja, WLAN und Stutt-IP-Kritik an der Stelle würden wir uns auch anschließen. Auf jeden Fall würde ich aber auch nochmal anbringen wollen, Digitalisierung ist gerade nicht das wichtigste Thema an der Universität. Die wichtigsten Themen sind Bildungsgerechtigkeit und Klimaschutz. Dann ist es so, dass es aber auch noch weitere Angebote gibt. Natürlich ist es einerseits so, wir hatten vorhin jetzt auch gerade die Vereinbarkeit von Arbeit und Studium, dass man auch asynchron Vorlesungen besuchen kann. Das ist etwas, das sehr wichtig ist, damit eben auch die Vereinbarkeit von Leben und Lehre verbessert wird. Und ich würde gerne noch anbringen, wir wollen, dass sich die Uni vertieft beim Projekt NLight, also ein Hochschulnetzwerk, engagiert, als es sowieso schon so ist. Das ist ein europäisches Netzwerk, wo als Angebot kommen soll, dass man an Kursen an anderen Universitäten teilnimmt, damit man auch andere Schwerpunkte noch wählen kann für das eigene Studium, als die an der eigenen Uni angeboten werden.
Als nächstes dann Soraya.
Wir unterstützen natürlich auch unsere VorrednerInnen oder meine VorrednerInnen, was hybride Lehre angeht. Wir haben in der Corona-Zeit gelernt, dass das funktionieren kann, wenn Dozierende sich dafür einsetzen. Und bei denen es vielleicht nicht so gut funktioniert hat, braucht es Fortbildung, damit es in Zukunft funktionieren kann. Ein Aspekt, der auch Digitalisierung aufgreift, aber nicht unbedingt direkt was mit Lehre zu tun hat, ist der Lageplan. Wir wollen, dass der weiterhin so erhalten bleibt und ausfinanziert wird, weil er gerade für Menschen, die irgendwie eingeschränkt sind in ihrer Fortbewegung, hilft, Wege zu finden, die barriereärmer sind für sie. Und genau deswegen braucht es auch in diesem Punkt Digitalisierung.
Ja, die angesprochenen Punkte kann ich nur unterstützen. Wir haben auch gemerkt, dass die digitale Lehre hier an der Uni nicht wirklich gut funktioniert, vor allem nicht flächendeckend. Man merkt es bei einigen Professoren, dass es da sehr gut funktioniert, bei anderen überhaupt nicht. Was aber auch noch angesprochen werden muss, ist die Technik, die verwendet wird. Da merkt man, dass da auch immer sehr unterschiedliche Qualitäten zu erwarten sind. Wir merken es auch hier gerade, das Mikrofon ist nicht wirklich dem Standard, wie es sein sollte. Und wenn jemand etwas aufzeichnet und man sich das anhört, ist teilweise dann die Qualität nicht dementsprechend, wie es eigentlich sein könnte. Und da muss neue Technik angeschafft werden und da muss auch mal wirklich investiert werden.
Gut, dann kommen wir zur zweiten Frage dieses Blogs. Und ja, gerade schon so ein bisschen angeschnitten, auch vielleicht bei der Schnellfragerunde. Welche Maßnahmen sind notwendig, um die Universität klimafreundlicher zu gestalten? Und als erstes haben wir hierfür die Volt-Gruppe.
Ich freue mich, weil ich habe mich auch gerade schon gemeldet, weil ich nicht aufgepasst habe. Es ist so, dass es einerseits natürlich, die Uni braucht einen Dekarbonisierungsplan. Wir müssen, wenn wir daran gehen, dass infrastrukturelle Änderungen vorgenommen werden, müssen wir auf klimaneutrale Bauschritte achten. Wir müssen dafür sorgen, dass die Uni möglichst papierfrei wird. wo es eben möglich ist. Wir müssen an den Stellen dafür eintreten, dass die Universität eben auch bessere Energienutzung hat. Also jetzt ist es auch so, dass wir ein Gaskraftwerk haben, das muss unbedingt ausgetauscht werden. Und natürlich hat die Universität viele Gebäude. Da braucht es Dachphotovoltaik, da braucht es hier das ZHG, habt ihr es von außen mal gesehen, sieht nicht gut aus. Hier wäre Fassadenbegrünung oder Fassaden-PV auch ein sehr wichtiger Vorschlag. Und das sind Dinge, die wir als Studierendenvertretung mit all den Mitteln, die wir haben, an der Universität vorantreiben müssen.
Genau, wir unterstützen natürlich den Plan der Universität oder wir wollen, dass der Plan der Universität weiter durchgesetzt wird mit der Klimaneutralität 2030, gemeinsam im Senat als rot-grüne Liste. Außerdem gehört natürlich auch dazu als Juso HSG, dass dieser Umbau oder dieses Voranschreiten der Klimaneutralität sozial gerecht ist. Das heißt, wenn es darum geht, ob man irgendwelche im Sinne der Krise quasi irgendwelche Gebäude weniger heizt, dann sollten es vornehmlich repräsentative Gebäude sein und nicht Gebäude, die Studierendenschaft betreffen, weil wir nicht diejenigen sein sollten, die unter irgendwelchen Sparmaßnahmen im Sinne des Klimas als erstes leiden.
Ja, das war jetzt, ich sage das nur für die Leute, die Podcast hören, das war jetzt Soraya. Ich weiß jetzt nicht, wer sich als nächstes gemeldet hatte. Hat sich jemand noch gemeldet? Möchte jemand noch was sagen dazu? Ja, dann Hanna zuerst.
Okay, also als Grüne Hochschulgruppe geht es uns nicht um eine klimafreundliche Universität, sondern um eine klimaneutrale Universität, und zwar bis 2030. Und es geht auch um eine klimagerechte Universität. Dazu hat Soraya ja gerade schon was gesagt. Und ich glaube, wir sind im letzten Jahr im Senat dem auch eigentlich einen ganzen Schritt weitergekommen, weil wir durch die Besetzung von End Fossil Occupy im Senat durchsetzen konnten, dass es eben einen Dekarbonisierungsplan geben soll. Und es geht jetzt darum, dass die Machbarkeitsstudie erstmal entsteht, wo dann eben genau drin steht, wie wir klimaneutral werden, weil so richtig wissen wir es als Universität noch nicht, weil ehrlich gesagt die Uni momentan keine Ahnung hat, wo sie überhaupt wie viel verbraucht. Und das ist irgendwie ein bisschen bitter, dass im Jahr 2022 die Uni das immer noch nicht weiß. Aber wir müssen da unbedingt hin, weil es geht um alle Sektoren. Es geht um Energie, um Wärme, um Mobilität, um Wohnen und um Ernährung. Und ja, das muss die Universität jetzt als nächstes schaffen.
Wir als GDF sehen auch, dass bei Sanierung und Neubau der universitären Einrichtung großes Einsparpotenzial vorhanden ist. Gleichzeitig fordern wir auch das Präsidium auf, vernünftige Maßnahmen zu ergreifen, damit der Dekarbonisierungsplan bis 2030 vollzogen ist und die Uni klimaneutral ist. Des Weiteren sind wir schon mal stolz darauf, dass die Kommission für Klimaschutz und Nachhaltigkeit Flugreisen in Europa für Dienstreisen fast gestrichen hat. Das ist erstmal ein Weg in die richtige Richtung, ein Schritt in die richtige Richtung.
Ich bin hier natürlich mit einer grünen Hochschulgruppe und einer Volt ein wenig auf dem verlorenen Posten. Deswegen, ich glaube, ich kann auch nur sagen, es sind viele sinnvolle Schritte. Wir müssen jetzt erstmal rausfinden, wo verbrauchen wir Klima. Was mich persönlich sehr geärgert hat, wo brauchen wir Klima? Ihr wisst, was ich meine. Was mich persönlich sehr geärgert hat, war letztens saß ich in der Bibliothek, es war das Fenster pflichtmäßig offen und die Heizung stand auf 5. Das sind so Kleinigkeiten, womit wir es heute schon ändern können und nicht nur mit irgendwelchen großen Plänen. Und ich glaube, da sollte jemand darauf achten. Und die Gelder, die dann eingespart werden, kann man direkt wieder in Investitionen, in Sanierungen und so weiter stecken.
Gut, Patrick, wolltest du noch was sagen? Weil du warst jetzt bisher noch nicht dran.
Also ich würde mich auch vielen der gesagten Punkte mal wieder anschließen. Aber was auch wirklich hilft, wurde jetzt auch schon ein paar Mal genannt, unter anderem von mir, wir haben sehr, sehr stark den Fokus darauf, dass wir mit Gruppen zusammenarbeiten. Das heißt, wieder die Initiativen, die große Projekte haben. Es gibt diverse Initiativen, die gerne auf den Unidächern zum Beispiel auch diese Photovoltaikanlagen anbauen wollen. Es wurde überlegt, dass zum Beispiel auch teilweise AStA-Gelder in irgendwas fließen sollen oder AStA-finanzierte Gelder. Und das wird von der Uni tatsächlich strukturell aufgehalten. Es kann nicht sein, dass die Uni sich querstellt gegen aktive Planung, wo Gruppen und Initiativen überlegen, wie sie da bei der Uni helfen können. Dass zum Beispiel, wirklich an dem Beispiel, Photovoltaikanlagen gebaut werden und es einfach ja nicht gestattet wird. Und das sind keine ingenieurstechnischen Gründe, sondern ja, es würde ja extra Aufwand kosten und man könnte für eine Woche nicht ins Gebäude gehen. Ja, dafür wird die Welt ein Stückchen kaputter gemacht und das ist nicht das Ergebnis, was erzielt werden sollte.
Gut, dann kommen wir auch schon zur letzten, ja, ich glaube schon zur letzten Frage im zweiten Block.
Genau, und da kann Patrick eigentlich auch gleich das Mikro behalten. Denn ja, die dritte Frage ist eben, welche Beratungsangebote für Studierende sollten ausgebaut werden? Also zum Beispiel die psychosoziale Beratungsstelle. Und da würden wir gerne SAK zuerst hören.
Na klar, also zum einen sind natürlich eben genau die psychosoziale Beratungsstelle, wie auch die psychosoziale Ambulanz für Studierende, wie auch die PAS, das ist die Gott, die Namen müssen wir uns besser hin. Aber genau, wir haben mehrere Stellen, die von der Uni finanziert werden, beziehungsweise aus den SQMs, den Studierendenqualitätsmitteln, darunter fallen die PAS wie auch die PSB. Und da werden keine weiteren Töpfe bereitgestellt. Es wird sogar überlegt, ob die Studienqualitätsmittel auf zentraler Ebene abgeschafft werden und nur noch in dezentrale Töpfe reingeschmissen werden. Es werden auf jeden Fall jetzt seit einigen Jahren keine weiteren Zahlungen mehr ermöglicht. Das ist ein unglaublich wichtiges Angebot, weil auch Personen da einfach relativ in einem sicheren Rahmen kostenfrei erstmal eine Erstberatung in der Richtung nehmen können. Es wird von dem AStA auch, vom Sozialreferat beispielsweise, auch in der Richtung gearbeitet. Es gab jetzt vor einem halben Jahr eine Woche zur psychischen Gesundheit und solche Projekte müssen weiter unterstützt werden.
Als nächstes Till, oder? Ah, okay, habe ich leider nicht gesehen. Dann Soraya.
Genau, die PSB und die PAS gehört natürlich weiterhin gefördert, weil die psychische Gesundheit von Studierenden in Krisen und auch sonst in dem Stress, den unser Studium halt mit sich bringt, geschützt werden sollte, ihre psychische Gesundheit. Andere Initiativen oder Beratungsangebote, die weiterhin oder wieder eingeführt werden sollten, sollte so etwas sein wie die Transberatung der Universität, weil die Schwellen für Namensänderungen für Transpersonen einfach immer noch viel zu hoch sind und Prozesse, die angestoßen werden, von der Universität ignoriert werden oder seit Jahren geprüft werden. Das kann nicht so weitergehen. Anderer Punkt, wo die Beratung nicht ausreichend ist, ist bei Härtefallanträgen. Und auch hier muss die Universität ihre Studierende besser beraten.
Dann jetzt aber weiter mit Till.
Ja, vielen Dank. Also auch PAS, PSB und die Sozialberatung sehen wir genauso. Wichtig ist aber auch, dass in den vergangenen Asten hat es auch die Transberatung in der im AStA jeweils gegeben, zuletzt in dem Volt geführten Gender Diversity Referat. Da ist es das ist auch so, dass das beibehalten werden sollte. Wichtig wäre aber auch, dass wir die Diskriminierungsberatungsstelle, also die Antidiskriminierungsstelle, die es mal gegeben hat, auf jeden Fall wieder brauchen, dass die abgeschafft worden ist. Sein Unding. Diskriminierung ist nicht vorbei. Wir brauchen diese Stelle wieder und dafür müssen wir als Studierendenvertretung uns bemühen.
Hat sich jemand gemeldet von euch? Ich kann das nicht so ganz sehen.
Genau, also als Grüne Hochschulgruppe setzen wir uns natürlich auch dafür ein, dass die PSB, dass die PAS, dass die Antidiskriminierungsberatungsstelle und dass die Transberatung besser finanziert werden und ausgebaut werden. Aber für uns geht es eben nicht nur um den Ausbau von bestehenden Beratungsstellen, sondern auch um die Prävention, weil die Beratungsstellen eigentlich immer erst greifen, wenn eben schon eine Diskriminierung passiert ist, wenn schon die psychische Belastung so hoch ist, dass die Studierenden eben Hilfe suchen müssen. Und aus unserer Sicht muss es eben früher greifen. Wir haben deswegen zum Beispiel im letzten Jahr ein Konzept geschrieben, wie man Studium und Lehre resilient gestalten könnte, damit dass die psychische Gesundheit von Studierenden gefördert wird, statt dass sie durch Studium und Lehre geschwächt wird. Und das wurde sogar von den Studienberatungsstellen von Deutschland diskutiert. Und ich glaube, dass wir eben auch solche Sachen brauchen. Und dazu würde jetzt aus unserer Sicht eben auch ein vollumfängliches und wirkmächtiges Diskriminierungsschutzkonzept dazu gehören.
vor allem unter Corona hat bei allen, glaube ich, die psychische Gesundheit gelitten. Deswegen, das muss ausgebaut werden, dann brauchen wir mehr Stellen. Und auch Prävention ist besser, als am Ende es aufzusammeln. Da stimme ich auch zu. Die Antidiskriminierungsstelle könnte, wenn sie wieder eingeführt wird, in viel mehr Bereichen noch arbeiten. Das sind alles Punkte, ich kenne die ganzen Abkürzungen ehrlich gesagt nicht, aber das sind alles Punkte, das ist halt dieser Service-Gedanke, den wir als RCDS haben. Deswegen stehen wir da auch hinter und wir arbeiten für die Studenten und diese Stellen sind genau für die Studenten und da müssen wir uns mit beschäftigen und die brauchen wir auch an der Universität, weil die Universität soll das ganze Leben der Leute und abdecken und nicht nur kleinere Bereiche.
Anders als es David.
Ja, die GDF setzt sich auch für eine Erweiterung des aktuellen Beratungsangebotes ein. Wir finden es eine absolute Farce, dass nach der Corona-Krise solche Stellen wie die Antidiskriminierungsstelle eingestampft wurden und auch, dass die Beratungsstellen überhaupt darüber nachgedacht wird, dass da die Mittel gekürzt werden. Wir wollen das effektiv ausbauen, serviceorientiert, nur für Studis.
Gut, damit wäre dieser Fragenblock abgeschlossen und wir kommen zum letzten Fragenblock. Das ist nämlich der Themenblock AStA und hochschulpolitische Beteiligung. Wir haben es schon ein bisschen erwähnt am Anfang, die Wahlbeteiligung war beim letzten Mal nicht sehr hoch. Das hat man dann auch bei den Bussemestertickets gemerkt, dass zwar die Mehrheit dafür war, aber das Quorum nicht erreicht war. Ich glaube, ich habe mal nachgeguckt, beim letzten Stupa lag die Wahlbeteiligung bei 22,39%. Das ist, glaube ich, immer noch höher als in den meisten Städten. Ich glaube, es gibt Unis mit einer Wahlbeteiligung von 8%, aber es ist nicht sehr viel. Und deswegen würde uns interessieren, was plant ihr, um den Studierenden die Hochschulpolitik näher zu bringen, weil vielleicht ein bisschen anecdotal evidence, so eine Anekdote. Mir hat mal jemand gesagt, es ist nicht der AStA jemand, der Fahrräder repariert. Da sieht man schon so ein bisschen Lücken im Wissen. Und da jetzt ja alle zuerst dran waren, würden wir jetzt nach Meldung vorgehen. Ich sehe noch niemanden, der sich gemeldet hat. Okay, Valentin, dann zuerst.
Jetzt haben wir viele Themen in einem. Zunächst einmal das Bussemesterticket. Wir müssen immer bedenken, 22,39%, ich nutze jetzt mal deine Zahl, sind viel zu wenig, weil wir machen eine sinnvolle Arbeit. Alle, die hier sitzen, wissen das auch. Deswegen sitzt ihr hier und hört uns zu, die sich tagtäglich einsetzen. Teilweise seid ihr in Hochschulgruppen, teilweise wählt ihr, teilweise wendet ihr euch an uns. Und Göttingen ist eine hochpolitische Stadt. Deswegen, wir als RCDS wollen halt ideologiefrei arbeiten. Das ist halt immer so dieses serviceorientierte Gedanken. Wir haben beispielsweise einen Antrag eingereicht fürs nächste Stupa, dass wir ein Newsletter-System aufbauen über Social Media, unabhängig von einer Hochschulgruppe, einfach nur, dass man gemeinsam daran arbeitet und alle informiert. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch liest die langen E-Mails jeden Monat, jede Woche, alle zwei Wochen? Einige machen das, aber da seid ihr auch wieder, die hier sitzen, die Ausnahme. Deswegen, wir müssen alle Studenten erreichen, alle 30.000 knapp hier in Göttingen über die Unis verteilt und deswegen serviceorientiert arbeiten.
Gut, dann Till von Volt.
Ja, also den Newsletter gibt es bereits, ihr bekommt ihn jeden Monat. Wie dem aber auch sei, wir wollen den Studierenden Hochschulpolitik näher bringen, indem wir transparenter arbeiten. Deswegen hat sich auch unser Listenbündnis zusammengefunden. Wir sind ja eben nicht nur die Volt, sondern wir sind Volt und die Liste, wenn ihr uns wählen wollt, was ihr solltet. Es geht darum, mehr Transparenz zu schaffen, nachvollziehbar, wie das Geld der Studierendenschaft ausgegeben wird, welche Aktionen es gibt, wofür wir uns einsetzen, damit stärkere Partizipation stattfinden kann. Denn der AStA ist nicht monolithisch und losgelöst von der Studierendenschaft. Wir sind euer Werkzeug. Macht uns bitte dazu.
Gut, dann Patrick von der SRK.
Genau, also ich würde mich meinem Vorredner auf jeden Fall anschließen und auch sagen, dass eben der AStA gewählt wird, damit die Interessen der Studierendenschaft durchgesetzt werden. Je weniger Leute wählen, je weniger Leute sich da nicht durchsetzen, desto weniger wird tatsächlich die Studierendenschaft repräsentiert, sondern nur Teilgruppen, die generell politisch aktiv sind oder halt gerade in den Hochschulstrukturen sehr verbreitet sind. Da gibt es diverse Gruppen, die extreme Fachschaftsarbeit machen und deswegen zu großen Teilen gewählt werden. Und da viele Leute entweder die Hochschulwahlen nicht mitkriegen oder auch einfach nicht wählen gehen, gibt es da sehr, sehr gerne Probleme und einfach eine unausgewogene Anzahl an Personen, die bestimmte Gruppen wählen, obwohl eigentlich das Interesse der Gesamtstudierendenschaft anders aussehen würde. Es ist halt keine direkt repräsentative Gruppe. Es ist ein Teilbereich, der generell in den Hochschulstrukturen arbeitet. Und ich denke, dass da nochmal vorgegangen werden kann, von uns allen aus.
Dann weiß ich jetzt nicht, wer sich als nächstes gemeldet hat, aber das sieht so aus, als Hanna von der GAG sich als nächste gemeldet hat.
Genau, also wir haben erstmal uns nach dem schlechten Wahl, also nach dem schlechten es haben ziemlich Wahlbeteiligung, danke, im letzten Jahr hingesetzt mit der Uni und konkret darüber gesprochen, was alles schlecht gelaufen ist letztes Jahr, nämlich zum Beispiel, dass es nur eine Wahlbenachrichtigung im November gab und es gibt jetzt mehr Erinnerungen dieses Jahr und es gibt auch ein eCampus-Portlet, das also erstmal so ganz klar, dass die Studierenden es nicht vergessen, dass gerade Wahlen sind und dann ist, glaube ich, die Antwort auf eine sinkende Wahlbeteiligung die Politisierung der Universität, weil es geht darum, dass wir als als Grüne Hochschulgruppe oder als linker Aster die Studierenden vertreten können, dass wir die Stimme der Studierendenschaft sind und dass die Studierenden dafür wieder einstehen müssen und genau.
Dann David von der GDF.
Ja, ich denke, dass Corona da in den letzten 2 Jahren bei den Wahlen relativ viel kaputt gemacht hat, dadurch, dass nur ein Online-Wahlkampf möglich war. Deswegen freue ich mich sehr wieder auf einen Präsenzwahlkampf, um auch wieder mit Studis ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren und Meinungen auszutauschen und so die Wahlbeteiligung erstmal oder beziehungsweise das Interesse an der Wahl erstmal zu wecken und dann die Wahlbeteiligung wieder zu steigern.
Waren jetzt schon alle? Hat denn jemand noch was zu sagen? Soraya.
Genau. Ich habe jetzt keine so genauen Zahlen im Kopf wie die, die du genannt hattest, aber auch wir freuen uns auf den Präsenzwahlkampf, weil wir gesehen haben, dass dann die Wahlbeteiligung höher ist, weil wir einfach präsenter sein können als alle Hochschulgruppen, die eben antreten, um die Studierenden über unsere eigenen Ziele zu informieren. Wir sehen uns als eine politische Hochschulgruppe mit einem politischen Mandat, was andere Hochschulgruppen hier nicht tun, wie sie es bereits geäußert haben. Aber weil die Studierendenschaft zum Teil auch politisch ist, was wir sehen an Protesten, die gerade in ganz Göttingen aktuell sind, muss auch der Aster politisch sein, weil wir die Studierenden vertreten.
Also, weil wir relativ gut in der Zeit sind, sind hier noch Entgegnungen, weil ich das gerade so ein bisschen wahrnehme.
Genau, ich würde die 30 Sekunden gerne nutzen. Also bleiben wir doch mal bitte auf der juristischen Wahrheit. Ein allgemeinpolitisches Mandat ist einfach rechtswidrig. Es gab vor, ich glaube, 3 Wochen wieder die Bestätigung, dass es so nicht geht. Deswegen verstehe ich diese Diskussion einfach nicht. Auch, dass hier durchgehend immer erwähnt wird, linker Aster, seien wir doch mal bitte realitätsnah und arbeiten einfach, ohne unsere politische Gesinnung reinzubringen.
Ich glaube, dann war noch eine Meldung von... Ich glaube, David hatte sich zuerst, glaube ich, gemeldet. Ja, ansonsten Patrick.
Okay, also ich muss ganz ehrlich sagen, super Gedanke, bis wir daran denken, wir werden gewählt. Warum werden wir gewählt? Damit wir alle genau die gleiche Politik machen oder vielleicht auch, damit wir die Politik machen, wofür wir gewählt werden? Wollen wir einfach nur irgendeine Politik anstellen oder wollen wir mit unserem Amt was machen und tatsächlich die Wünsche der Studierendenschaft vertreten? Weil das ist ja eigentlich doch aus meiner Sicht das Ziel dahinter.
Ja, ich denke, dass es darum geht, die Studis zu unterstützen, die Studienqualität zu erhöhen und nicht irgendwie seine eigene politische Ideologie darin einzubringen. Daher denke ich, dass Serviceorientierung da ganz groß geschrieben werden muss. Es geht primär nur um die Studis hier in Göttingen und um für sie ein gutes Studium zu ermöglichen und für sie das Studium möglichst effizient und möglichst angenehm zu gestalten. Und dafür sind wir hier.
Als nächstes erst Till und danach Hanna.
Ja, wie schon gesagt, es ist so, dass wir halt auch für unsere Programmatiken gewählt werden. Natürlich kann man dann nicht einfach sagen, ja, lass uns doch einfach arbeiten. Das ist ein Symptom für einfach reden statt für einfach arbeiten. Ich finde es nicht richtig, davon auszugehen, dass hier ideologiefrei gewählt wird, gerade bei einer Gruppe, die RCDS heißt.
Ja, also ich wollte eigentlich... Sorry, du hast mich aus dem Konzept gebracht. Ich wollte eigentlich sagen, die Universität ist Teil der Gesellschaft und als Teil der Gesellschaft können wir nur politisch arbeiten, weil eine Gesellschaft nun mal einfach vollständig politisch ist und ja, deswegen ist die einzige Antwort, um als Akteur innerhalb der Gesellschaft zu agieren und dann auch noch politisch zu agieren. Also, ja.
Gut, ich glaube, Soraya hatte noch was? Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir schließen den Fragenblock. Ich möchte vielleicht nochmal zur Einordnung sagen, weil gerade auch auf die Zahlen eingegangen worden ist. Also der digitale Wahlkampf kann man vielleicht als Grund nehmen. Nur muss ich sagen, im ersten digitalen Wahljahr lag die Wahlbeteiligung bei 30% und war 8% höher. Da kann man sich natürlich auch fragen, ist der digitale Wahlkampf schuld oder nicht? Aber das lasse ich jetzt mal so stehen und komme zur nächsten Frage und gebe das Mikrofon weiter an Leon.
Genau, und zwar kann man sich ja auch außerhalb der Hochschulpolitik beteiligen. Und dann ist die Frage, welche ständischen Initiativen sollten denn eurer Meinung nach stärker gefördert werden? Gibt es da jemand, der zuerst antworten möchte? Dann, okay, dann Patrick.
Also es gibt da auf jeden Fall diverse. Es gibt diverse kulturelle Vereine. Viele davon sind beispielsweise auch bei uns im Kulturticket mit vertreten. Es gibt ein Wirtschaftskrisenbündnis, Genug ist genug. Es gibt diverse ökologische Gruppen, die ihr wahrscheinlich jetzt mehr oder weniger auch mitbekommen habt in den letzten Monaten, auch aktiv hier in der Uni. Und das sind alles Gruppen, die man unterstützen sollte. Das sind alles Gruppen, die irgendwo auch politisch agieren und ja ihrer allgemeinen politischen Meinung nachkommen. Und ich würde ganz klar sagen, dass das Gruppen sind, die auch weiter unterstützt werden müssen. Und es gibt eine Vielzahl an Kollektiven, es gibt eine Vielzahl an auch einfach sozialen Bündnissen. Und das ist auch nicht wirklich versteckt. Ich glaube, die könnt ihr alle irgendwo auch finden, wenn ihr euch in der Stadt ein wenig umschaut. Und da sollte auch der AST daran arbeiten, dass ihr auf jeden Fall sehen könnt, welche Gruppen da aktiv sind.
Ja. Genau. Ich würde mich als erstes uneingeschränkt dem anschließen, was Pate gesagt hat, möchte an der Stelle noch hinzufügen, vor allem ist es auch wichtig, dass es eben die queer-feministischen Hochschulgruppen gibt, an die sich Leute wenden können. Das ist super essentiell, da wird Arbeit geleistet, die super wichtig ist und diese Initiativen müssen auf jeden Fall gefördert werden. Zwei andere würde ich gerne noch ansprechen, und zwar einmal die Refugee Law Clinic. Das ist eine Gruppe, die sich eben für die rechtliche Vertretung von geflüchteten Studierenden einsetzt. Und das ist eine essentielle Leistung, die hier erbracht wird, die immer unterstützenswert ist. Und wir haben jetzt zuletzt als ASTA sehr eng zusammengearbeitet mit der Jungen Tafel. Die Junge Tafel ist eben auch der hochschulpolitische Arm sozusagen einer städtischen Organisation. Und da geht es sowohl darum, eben aktiven Klimaschutz zu betreiben, als auch den Leuten zu essen zu geben, die es brauchen.
Dann Valentin.
Gut. Das Witzige ist, mir als Jurist ist auch direkt die Refugee Law Clinic in den Kopf gekommen. Auch die Junge Tafel habe ich mir aufgeschrieben. Wir haben, da stimme ich dir zu, auch viele kulturelle Bereiche in Göttingen, die wir durch das Kulturticket fördern und die auch teilweise nur durch dieses Kulturticket wirklich sinnvoll arbeiten können. Was wir aber auch haben an dieser Universität, sind viele Sachen, die einen auf die Arbeit danach vorbereiten. Bei den Wirtschaftswissenschaftlern gibt es da ganz viele kleine Gruppen, welche Sachen in Theorie durcharbeiten, eine studentische Gründungsinitiative und so weiter. Das sind Punkte, das sind auch Gruppen, die können wir unterstützen, die sollen wir unterstützen, weil die Universität ist ein Zwischenschritt für dann halt später, um in die Arbeitswelt einzutreten. Und da sollten wir die Studenten bei unterstützen.
Dann jetzt Hanna oder Matze? Okay, Entschuldigung, guter Winkel.
Genau, ich kann mich auch meinen VorrednerInnen nur anschließen. Kulturelle Initiativen gehören unterstützt. Die Junge Tafel genauso wie die Refugee Law Clinic. Was Geflüchtete angeht und Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis, möchte ich noch das Medinetz hinzufügen, weil das auch sehr wichtige Arbeit leistet. Und eine Initiative, die hier auch an unserer Universität existiert, ist Bloody Taboo. Und die gehört weiterhin ausfinanziert und sie gehört auch ausgebaut, weil als jemand, der selber am Nordcampus studiert, geht es nicht, dass die Sachen nur am Z-Campus sind, weil unsere Universität nicht nur einen Campus hat.
Ja, also als eine Person, die bei Bloody Taboo dabei ist, kann ich dir sagen, dass sie auch am Nordcampus sein werden, nur noch nicht jetzt. Aber genau, also es geht aus GHG-Sicht darum, vor allem Klima-Initiativen zu fördern, queerfeministische Initiativen zu fördern und gegen Diskriminierung sich engagierende Initiativen zu fördern. Und ich glaube, viele Beispiele wurden schon genannt. Akut, die Transberatung, Die Refugee Law Clinic, aber auch städtische Klimagruppen gehören für uns auf jeden Fall dazu. Break the Bloody Taboo als GHG haben wir auf jeden Fall auch auf dem Schirm. Und ja, ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Initiativen und deswegen geht es auch darum, dass der Initiativentopf hoch genug ist, damit wir auch die Initiativen angemessen fördern können.
Ganz zuletzt David von der GDF.
Ja, da kann ich meinen Vorredner nur anschließen. Ich glaube, dass der Initiativentopf dafür auch noch, der Unterstützungstopf dafür noch deutlich erhöht werden müsste, dass, damit studentische Initiativen auch vernünftig arbeiten können. Und damit auch die Finanzierung auf lange Zeit gewährleistet ist.
Gut, dann kommen wir zur letzten Frage in dem festen Fragenblock. Und das ist auch was sehr Aktuelles. Das hat man vielleicht dieses Jahr, obwohl jetzt muss ich ja sagen, letztes Jahr gesehen. Da gab es ja auch, wer die Uni-News liest, ich glaube nicht, dass das jeder macht. Da spreche ich vielleicht für alle, die nicht glauben, dass das alle machen. Sieht man ja auch immer politische Äußerungen. Das wurde jetzt teilweise schon angesprochen. Und zwar die Frage, wie stark sollte sich der AStA und die Universität zu weltpolitischen Ereignissen positionieren, zum Beispiel jetzt im Iran oder dem Ukraine-Krieg. Und die erste Hand, die sehr schnell hochgegangen ist, war, glaube ich, Till und danach direkt dann Valentin.
Kurze Antwort, sehr. Lange Antwort, gerade bei den beiden Beispielen, die hier sind, hat der AStA, den es 2022 bis jetzt halt gegeben hat, ist sich jeweils positioniert. Ich selbst habe in meinem Referat, also dem Außenreferat, wir haben zwei Events zum Ukraine-Krieg veranstaltet, nämlich einmal einen Ukraine-Informationstag und einmal, vielleicht habe ich es auf dem Campus gesehen, da ist diese Treppe neu bemalt worden. Da war eine Künstlerin aus der Ukraine da. Da waren wir dran beteiligt. Das sind zwei wichtige Projekte gewesen. Und es ist essentiell, dass sich die Studierendenvertretung eben auch solidarisch stark macht für Themen, auch weltpolitische Themen, die Studierende in anderen Ländern betreffen. Denn das ist die Solidarität, die wir einander zusichern sollten, international, und die wir auch erhoffen können, wenn wir selbst diese Hilfe gebrauchen können.
Ja, also ich würde auch auf jeden Fall ja sagen. Es geht uns auf jeden Fall alle an und es geht darum, dass wir uns füreinander einsetzen, dass wir auf dieser Welt solidarisch miteinander umgehen. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir uns mit den Studierenden aus der Ukraine solidarisiert haben, mit der Ukraine, mit dem Krieg in der Ukraine, dass wir uns für die Studierenden im Iran einsetzen und für die Menschen im Iran, die für ihre Freiheit kämpfen, und dass wir ja überall auf der Welt die Leute unterstützen, die unsere Hilfe brauchen, weil wir wachsen hier ziemlich privilegiert auf und ja, wir müssen dafür sorgen, dass die Welt insgesamt besser wird, und ja, das bringt es, wenn wir lokale Leute unterstützen.
Also ich sehe jetzt Soraya, aber Valentin hatte sich auch vorher gemeldet. Also
ja, das ist immer ein ganz schmaler Grat. Wo ist es noch hochschulpolitisch und wo ist es allgemeinpolitisch schon? Hochschulpolitisch war es, als wir als, wenn ich mich recht entsinne, alle Stupa-Fraktionen uns dafür eingesetzt haben, dass man beispielsweise einem ehemaligen Kanzler seinen Doktor, ihren Doktortitel der Uni einsetzt. Da haben wir zusammengearbeitet. Auch die Studentenproteste sind ein studentisches Thema. Was beispielsweise keins wäre, ist, wenn der AStA eine Forderung unterschreibt, dass wir alle ein wenig Antifa wären. Wir sind alle antifaschistisch, aber nicht alle Antifa. Und das sind halt so Sachen, da muss man abgrenzen. Deswegen, der AStA darf und soll sich für die Studenten äußern und für alle Anwesenden, aber sollte sich nicht in Themen einmischen, wo sie einfach keine Rechte haben, sich einzumischen, weil sie sollen sich auf die Arbeit für die Studenten orientieren und nicht für eine Ideologie.
Dann als nächstes Soraya.
Also zu dem Antifaschismus-Thema erstmal. Es gibt nicht die Antifa in erster Linie. Und jeder Mensch sollte antifaschistisch sein, weil das einfach eine Einstellung ist, die zu begrüßen ist. Ja, das war keine... Nicht in dem Sinne Kritik. Zurück zu dem Thema der Frage. Die Proteste, die wir im Iran sehen, sind auch gerade aus der studentischen Community raus. Und nur weil wir in der privilegierten Situation sind, nicht betroffen zu sein von einem Regime, das uns unterdrückt, heißt es nicht, dass wir uns nicht mit diesen Menschen solidarisieren sollten und dass wir nicht auch für sie kämpfen sollen. Wir haben es gesehen bei Protesten, die an unserer Universität veranstaltet worden sind, mit Solidarity with Iran, weil auch unsere Gelehrte unserer Universität betroffen sind von den Repressionen.
Gut, ich glaube, als nächster habe ich dann Patrick gesehen und danach dann David.
Also ich weiß nicht, ich würde mir schon irgendwo die Farben Schwarz und Rot auf die Fahne schreiben. Ich weiß es nicht ganz genau, woher das kommt, aber ich würde schon sagen, dass wir alle antifaschistisch handeln sollten. Und wenn wir alle die Probleme im Iran unterstützen, tun wir das irgendwo auch tatsächlich. Und ja, auf die Thematik mit Antifa, antifaschistisch, da sehe ich den Unterschied nicht, aber das ist vielleicht einfach meine Denkweise. Es ist das Ziel und es muss das Ziel sein einer Bildungsinstitution, die ja doch irgendwie dafür da ist, dass Leute so ein bisschen über den Tellerrand hinausdenken, dass wir uns für alle Menschen unabhängig ihres Genders, ihrer Ethnizität und auch allen anderen Kategorien, die gesellschaftswissenschaftlich irgendwo vorhanden sind, einsetzen. Und das ist der Inbegriff von antifaschistischer Arbeit und die müssen wir durchsetzen. Und das geht nur auf globaler Ebene, wenn man lokal handelt.
Dann zum Abschluss David.
Um nochmal zur eigentlichen Frage zurückzukommen. Ich denke, dass der ASTA auch eine Aufgabe zur politischen Bildung hat und politische Aufklärung auch da in großem Maße betreiben sollte. Und daher sollte auch da die finanziellen Mittel ausgebaut werden.
Ich würde vielleicht noch einmal da einhaken. Wir haben uns ja auch gefragt, wie die Universität sich äußert. Und ihr seid jetzt vor allem auf den ASTA eingegangen und auf die Studierenden. Daher würde ich nochmal die Frage ans Podium zurückgeben, wie ihr denkt, wie die Uni das machen sollte oder ob ihr da vielleicht alle mit einverstanden seid, dass die Uni das bisher immer sehr super gemacht hat.
Wir sind nicht damit einverstanden, wie die Uni das bisher gemacht hat. Gerade der gegenwärtige Universitätspräsident Metin Tolan sitzt Themen, zu denen er sich viel dringender und viel schneller äußern muss, viel zu lange aus. Es ist essentiell, dass die Universität Göttingen als solche öffentlich Farbe bekennt, öffentlich sich dafür einsetzt, dass Missstände in der Gesellschaft behoben werden. Es ist nicht hinreichend, wenn immer nur abgewartet wird, um eine neutrale Position darzustellen. Das ist nicht die Aufgabe von Universitäten. Die Aufgabe von Universitäten ist Lehre und Forschung und eben auch eine Partizipation an einer Gesellschaft, die besser werden soll. Und das geht nicht, indem man dafür nichts tut.
Als nächstes war, glaube ich, Valentin.
Genau, Lehre und Forschung, das ist der Schwerpunkt der Universität und ähnlich wie bei uns eine Universität, ich glaube, so viele Pressestellen hätten wir gar nicht, dass wir uns zu jedem einzelnen Thema irgendwie äußern können. Große, wichtige Themen, definitiv. Da muss sich auch eine Universität zu äußern. Vor allem Themen, die in Göttingen passieren, die für die Studenten hier vor Ort wichtig sind, die uns alle betreffen. Das ist eine Sache, wo sich die Universität für äußern sollte.
Möchte noch jemand da was zu sagen? Gut, dann Hanna.
Also auch eine Universität ist Teil der Gesellschaft und auch eine Universität ist nicht irgendwie überstaatlich oder überpolitisch oder irgendwas, sondern eine Universität ist Teil der Gesellschaft und sie muss sich zu den politischen Themen verhalten und sie muss vor allem Haltung zeigen. Also eine Universität muss sich für Feminismus zum Beispiel einsetzen und eine Universität muss sich für Klimaneutralität einsetzen, eine Universität muss sich gegen Diskriminierung einsetzen und auch das öffentlich, weil das Gewicht, also das Wort einer Universität hat Gewicht und das sollte unsere Universität einfach nutzen und nicht wie bisher immer so lange davor zurückscheuen, bis sie denn irgendwann zu einer Aussage gezwungen werden oder einfach irgendwie alles aussitzen. Das können die nämlich gerade irgendwie ziemlich gut und das finde ich ziemlich wichtig, dass eine Universität einfach Haltung zeigt. Und dazu gehören auch symbolische Gesten. Dazu würde für uns auch eine Umbenennung in Emmy-Noether-Universität gehören. Und genau.
Gut, damit schließen wir jetzt quasi den von uns, in Anführungszeichen, vorgegebenen Frageblock. Und ich gebe mal zurück ans Publikum. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr Fragen habt. Wir würden sie jetzt dann wiederholen, weil, wie gesagt, es gibt nicht genügend Mikrofone. Okay, bevor ich euch dran nehme, wiederhole ich die Frage nochmal, damit wir das auch für den Podcast einigermaßen ordentlich drauf haben. Also die Frage aus dem Publikum kam von einem Masterstudenten, dass es ja diverse englische Masterprogramme gibt in Göttingen, aber ich denke, ich spreche dafür auch, wenn jemand Göttingen, warum auch immer, verlassen möchte und einen englischen Nachweis haben möchte und die kosten eben Geld, die müssen die Studierenden selber bezahlen. Ich glaube, du hattest die Summe genannt von, wenn man zwei braucht, 700 Euro und ich nehme den Witz mal mit auf, 1400 D-Mark. Ich konnte jetzt nicht sehen, da gingen sehr viele Hände sehr schnell hoch. Ich würde jetzt einfach mal, weil Till schon häufiger angefangen hat, als erstes Soraya dran nehmen.
Was mir pauschal dazu einfällt, ist einmal der UNICEF-Test. Ich weiß, dass der für viele keine Alternative ist und das ist traurig, weil er nicht an allen Universitäten angeboten wird und auch nicht von allen Universitäten anerkannt wird. Er bietet aber mit, meine ich, 20 Euro eine preiswertere Alternative. Was man in anderen Ländern sieht, wenn man sich andere Länder in Europa anschaut, ist, dass teilweise für die Bewerbung zum Master auch noch die Englischnoten aus dem Abi gelten. Und ich weiß nicht, wieso die Frist auf 2 Jahre begrenzt wird, dass die teilweise nur gelten und nicht auf, wie lange man halt auch immer braucht, um sein Studium abzuschließen. Wieso sollte ein Englischnachweis verfallen? Leuchtet mir überhaupt nicht ein. Was in Schweden aber auch geht, neben dem Abi-Zeugnis, ist, dass man seine Bachelorarbeit auf Englisch geschrieben hat. Und ich finde, so welche Sachen sollten auch als Englischnachweis dienen.
Ich würde dann als nächstes erst an David weitergeben, weil der immer bei den Runden so, damit wir alle in der Richtung.
Ja, ich sehe da ganz klar die Fakultät als Einzelnen in der Verantwortung, da diesen Nachweis abzubauen. Es gibt andere Möglichkeiten, einen Nachweis zu erbringen. Da muss man nicht TOEFL oder den Cambridge-Test als Nachweis benutzen. Da setzen wir uns auch auf Fakultätsebene ein, dass das wieder abgebaut wird. Das geht in meinen Augen gar nicht.
Dann Valentin als Nächsten.
Ich kann mich da komplett zustimmen. TOEFL und Cambridge sind unmenschlich teuer. Wir haben an der Uni meiner Meinung nach relativ gutes Sprachzentrum. Und da sollte man ja vielleicht mit denen in Zusammenarbeit, ich muss gestehen, mir war das Thema vorher nicht bekannt, deswegen habe ich mir so direkt aufgeschrieben, da muss man dran arbeiten, da muss man als Studentenschaft sich hintersetzen und sowas ändern, weil das ist ein Unding und vor allem ist das halt nicht irgendwie hilfreich dafür, dass alle Studenten irgendwie gleich behandelt werden. Du sagtest es gerade schon, 30-40% unter der Armutsgrenze geht nicht und wir dürfen dann den Studenten nicht noch weitere Steine in den Weg legen.
Dann als nächstes Hanna, nehme ich an.
Okay, also für die Grundhochschulgruppe gilt auf jeden Fall, dass jegliche Zugangstests, Englischtests oder auch zum Beispiel Tests zur Verbesserung der Abiturnote, um zum Psychologiestudium zugelassen zu werden, mindestens kostenfrei sein sollten, weil sie sollten einfach für alle Studierenden zugänglich sein, unabhängig davon, was der Geldbeutel der Eltern ist oder ja, welchen Hintergrund die Studierenden haben. Und das geht nur, wenn die Tests einfach frei zugänglich sind und auch zum Beispiel Vorbereitungsangebote auf die Tests frei zugänglich sind. Und in einigen Bereichen, und dazu gehören für mich auch schon die Englischtests, finde ich, braucht man diese Tests eigentlich gar nicht. Wenn zum Beispiel die Bachelorarbeit auf Englisch geschrieben worden ist, dann sollte das aus meiner Sicht auch reichen als Sprachnachweis.
Dann als nächstes Patrick und danach dann Till.
Also das ist, glaube ich, als fachübergreifende Schlüsselkompetenz und auch in der CES bei uns gibt es zwar Sprachkurse, bringt die jetzt aber wesentlich wenig natürlich, um zugelassen zu werden oder wirklich da reinzustarten. Deswegen, also die Kurse sollten wahrgenommen werden. Ich würde mich den vorredenden Personen auf jeden Fall auch anschließen. Solche Angebote müssen geschaffen werden, das muss flächendeckend da sein. Aber ich würde mich an der Stelle auch auf jeden Fall für eben diese Sprachkurse auch noch eigentlich einsetzen. Und wir als Gruppe versuchen das auch, dass Personen wirklich großflächig sich mit Sprachen und einfach auch den Schlüsselkompetenzen und nicht nur mit dem Kernstudium auseinandersetzen können. Weil eine Uni doch ein Ort ist, wo Personen ja ein bisschen weiter denken wollen als nur in einem ganz festen Bereich. Also davon löst ja die Uni letzten Endes so ein bisschen ab und sorgt dafür, dass Menschen doch ein geopolitisches und generell ja weltoffenes Verständnis entwickeln.
Zum Abschluss dann Till von der Volt HSG.
Ja, ich mach's kurz. Wir als Volt und die Listenbündnis wollen natürlich, dass alle Hürden und Hemmschwellen abgebaut werden, die Leute daran hindern, studieren zu können. Und dazu gehört es eben auch, wenn man den Gegenwert von 5.600 Ostmark auf dem Schwarzmarkt berappen muss, um das bezahlen zu können. Das ist im Prinzip eine käufliche Pflicht, um an einem Studium partizipieren zu können. Und sowas muss auf jeden Fall weg.
Ich kann es auch sonst nochmal wiederholen. Also die Frage war, wenn mehr Stellen eingespart werden sollen, wie ist dann Service überhaupt möglich, ob nicht vielleicht dann doch eine KI programmiert worden ist?
Es geht einfach darum, dass der Aster derzeit sehr aufgebläht ist mit Referaten. Das heißt, da werden dann statt der normalen 520 Euro 900 Euro gezahlt. Das sind erstmal schon mal hohe Kosten, die dadurch entstehen. Das andere ist, wenn man das dann reduzieren würde, würde man weniger bezahlen. Dann ist es auch so, dass halt unglaublich viele Stellen meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach schlecht koordiniert sind und dass da die Kommunikation in diesem riesigen Aster leidet. Das heißt, man könnte diesen ganzen Aster effizienter gestalten, wenn er weniger Leute beinhalten würde, da er schneller und flexibler reagieren und operieren könnte.
Ich bin ein Riesenfan von Qualität vor Quantität. Ich habe leider nicht so eine KI. Ich würde, um den Aster gern zu unterstützen, die jetzt aus dem Hut zaubern, kann ich dir leider nicht geben. Wir hatten schon mal so eine Diskussion, ja. Und ich glaube, und da schließe ich mich der GDF komplett an, der Aster ist aufgebläht. Wir könnten viel besser arbeiten. Wie gesagt, die Jahre davor haben ja auch gezeigt, dass das möglich ist. Also ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen luftleeren Dingen, sondern von einer Realität, welche halt vor drei, vier Jahren geschehen ist, wo auch ganz normal Anfragen bearbeitet wurden, wo es die Stellen gab, die Pflichtreferate besetzt wurden und dann halt in den Pflichtreferaten noch Schwerpunktgruppen und so weiter eingerichtet worden sind. Man braucht nicht für jede Kleinigkeit ein Referat. Das sehen wir ja auch, dass jedes Jahr zig Referate immer abgewiesen werden, weil sich auch teilweise Sachen aus den Füßen gezogen werden, welche nicht notwendig sind, welche man durch Projektgruppen nutzen kann.
Also ich würde bei einem Punkt zustimmen. Das ist Qualität vor Quantität. Aber wir können keine Qualität mit 10 Leuten erbringen. Das ist absolut unmöglich. Das war ein Beispiel. Ich spreche einfach mal, ne? Aber genau, also der Punkt ist, wir wollen qualitative Arbeit machen und das beansprucht halt einen Haufen an Leuten, die auch tatsächlich da arbeiten. Das ist ein kleinerer Kreis, aber wie viele Leute sollen denn realistisch? Wir haben knapp 50 Leute im Aster, wenn ich mich nicht täusche, und wir haben eine Uni mit 28.000 Studierenden, plus minus. Um diese riesige Gruppe zu repräsentieren mit 5 Pflichtreferaten, die generelle Struktur, die generelle Kommunikation in und außerhalb der Uni meistern und die gesamten Finanzen für alle Fachgruppen, Fachschaften auch noch irgendwie zustande kriegen sollen. Wie sollen sich diese 5 Referate um irgendwelche inhaltlichen Projekte kümmern, die sonst viel zu kurz kommen würden? Und das ist ja unser Anspruch. Wir wollen, dass inhaltliche Sachen besprochen werden und nicht nur irgendwelche Strukturarbeit, die enorm wichtig ist, da entweder geleistet wird oder vergessen wird.
Ja, ich würde gerne auf 2 Sachen eingehen. Einmal von David. Dieses für alle, die nicht mit den Finanzierungen von Asten involviert sind, waren diese Zahlen 900 Euro und 520 Euro außerordentlich irreführend. Gemeint war bestimmt, dass es mehr ReferentInnen gibt. Und die ReferentInnen können ein höheres Gehalt bekommen, da sie auch ein deutlich umfangreicheres Arbeitsprofil haben. Es gab in diesem Aster jetzt 3 Zusatzreferate und es ist nicht so, dass die in diesen Zusatzreferaten jetzt irgendwie alle 900 Euro die ganze Zeit gekriegt haben. Es ist auch nicht so, dass alle ReferentInnen 900 Euro gekriegt haben. Ich zum Beispiel habe das jetzt auch nicht. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Genau, und ja gut, dann mache ich es jetzt an der Stelle kurz. Das andere, da würde ich mich gerne auf Valentin beziehen. Es ist nicht so, dass für jede Kleinigkeit Referate gemacht worden sind. Es gab jetzt 1 für Klimagerechtigkeit, 1 für Gender Diversity und 1 für politische Bildung. Das sind keine Kleinigkeiten. Vielen Dank.
Dann ja, Hanna von der GHG. So.
Ich kann es auch nur unterstützen. Also ein Aster, der breit aufgestellt sein will und der viele Themen bieten will und der auch die Breite der Studierendenschaft abbilden möchte, der braucht eben Zusatzreferate. Und das ist dann nicht eine Aufblähung von einem Aster, sondern das ist ein Abbilden der Lebensrealität und das ist ein Abbilden der Themen, die es nun mal gibt. Und wir müssen uns nun mal als Gesellschaft und auch als Universität und auch als Studierendenschaft mit Themen wie Klimagerechtigkeit, wie Gender Diversity und die politische Bildung auseinandersetzen. Für politische Bildung haben wir sogar einen Auftrag vom NRG. Und da bleibt uns nichts anderes übrig eigentlich, als diese Verantwortung als AStA wahrzunehmen und Referate in diesem Bereich zu bilden und die Studierendenschaft auch in diesen Bereichen zu vertreten. Und deswegen bin ich auf jeden Fall dafür.
Gut, ich weiß jetzt nicht, möchte noch jemand was dazu sagen, weil ich möchte auch mehr Fragen noch zulassen, damit halt alle die Möglichkeit haben, noch was zu fragen, außer es ist noch dringend was. Also da das jetzt 3 Fragen waren, und ich hoffe, das ist der einzige Fall, wo es 3 Fragen waren, bitte ich euch kurz zu antworten und eure Gesprächszeit nicht zu sehr auszureizen. Also vielleicht, damit wir nicht alles durcheinander mischen, würde ich sagen, als erstes mal die Kaffee am Campus-Frage. Und dazu erst Valentin.
Du sprichst mir aus dem Herzen. Vor allem auch der Preis, bitte verbessert mich, 1,20 Euro ist es momentan, 1,10 Euro ist wirklich unverhältnismäßig hoch. Natürlich muss man da bedenken, wir kaufen auch nicht an einem Automaten, sondern halt direkt am Kaffee Campus und so weiter. Wir als RCDS setzen uns da definitiv für ein, aber nach einem gemütlichen Tag in der Bib, nach einem anstrengenden Tag in der Bib, so ein kühles Bier auf dem Campus wäre auch cool, deswegen fordern wir die Bestückung der Getränkeautomaten mit 2-3 verschiedenen Biersorten.
Ja, ich würde es auch noch einmal ganz kurz machen. Es ist schön, diese Ideen zu hören. Ich selber trinke sehr wenig Kaffee, deswegen war mir die Problematik nicht bekannt. Ich kann nur dazu anhalten, gerne den AStA, den kommenden, daran zu erinnern oder vielleicht sogar eine Initiative Studi-Kaffee zu gründen und dann kann man auch Initiativenförderung vom AStA dafür erhalten.
Wer möchte als nächstes? Hanna?
Ich würde eigentlich nur ganz kurz was sagen. Also als GAG haben wir in den letzten Jahren Feromaten eingerichtet. Und ich glaube, über Kaffee kann man schon auch nochmal reden, aber dann bitte wirklich auch nur fair und möglichst klimaneutral transportiert. Aber können wir gerne machen.
Dann David.
Ja, ich denke, das ist Problem, was wir haben mit Kaffeeautomaten, steht ist beschreibend für den Zustand des kompletten Studentenwerks, was Campusgastronomie angeht. Wir haben zu wenig Öffnungszeiten, zu geringes Angebot. Da fehlt es an allen Ecken und Enden. Allergiker werden nicht vernünftig abgedeckt. Ist etwas, was auf jeden Fall verbessert werden muss. Da sind wir dran. Wir sitzen da auch als GDF als ständische Vertretung im Vorstand des Studiwerks und auch mit 2 Sitzen im Stiftungsrat und versuchen da die ständischen Interessen möglichst gut zu vertreten. Natürlich sind es immer verschiedene Einflüsse, die da sind. Deswegen kommt am Ende des Tages immer ein Kompromiss bei raus. Aber wir versuchen, eure Stimme da möglichst laut wiedergeben zu können.
Gut, wer hatte sich als nächstes dazu gemeldet? Soraya?
Genau, das Kaffeeproblem kenne ich auch. Ich kenne nur 2 Automaten und ich meine, der eine ist hinter verschlossenen Türen, wenn das Kaffee zentral geschlossen ist, was keinen Sinn ergibt. Und der andere ist in der Medizin, für diejenigen, die gerne in der Medibib lernen. Geht natürlich nicht, dass es so wenig flächendeckend ist und noch dazu kommt, dass wir am Nordcampus nur ein Café haben, das überhaupt längere Öffnungszeiten hat, während der Zentralcampus allein 3 mit längeren Öffnungszeiten hat. Spricht natürlich nicht direkt das Kaffeeautomatenproblem an, aber es ist auch ein Punkt der Versorgung für Studierende, der nicht flächendeckend ist und eine Gruppe von Studierenden benachteiligt im Vergleich zu einer anderen.
Gut, ich wiederhole die Frage nochmal für diejenigen, die sich das danach nochmal anhören oder überhaupt erst anhören. Die Frage war, dass die Universität über ein Anlagevermögen verfügt und wie sie dieses verwendet, ob sie dieses auch für klimaschädliche Subventionen gibt oder nicht. In Münster ist es wohl so, dass es für klimafreundliche Investitionen, dass es nicht in klimaschädliche Unternehmen geht. Also da würde ich als erstes mal Soraya nehmen und dann Hanna.
Genau, es gibt das Divestment, das, ich meine, vor 5 Jahren eingeführt worden. Wir fordern in unserem Wahlprogramm, dass wir das nochmal überprüfen, dass es transparenter wird, damit Leute eben wissen, dass wir nicht in klimaschädliche Dinge investieren. Ich glaube, das beantwortet die Frage eigentlich schon.
Ja, genau. Aber ich glaube, man müsste das Divestment auf jeden Fall nochmal erneuern und eben Transparenz schaffen, weil noch nicht mal dem Senat wird die Frage beantwortet, worein die Universität denn eigentlich investiert. Und ja, ich finde, eine transparente öffentliche Institution könnte sowas auch nach außen transparent machen.
Gibt es noch weitere Stimmen dazu? Oder sieht nicht so aus? Dann die dritte Frage war, wenn ich das richtig verstanden hatte, ob es denn eigentlich, also was denn so konkret eigentlich die Unterschiede zwischen euch oder den Hochschulgruppen ist und ob es dann eigentlich egal ist, wen man wählt. Und ja, Till zuerst dann wahrscheinlich.
Ja, also die Frage hatte sich vor allem an die linken Gruppen gerichtet. Es gibt große Unterschiede, aber trotzdem ist es so, dass wir als linke Gruppen eben zusammenarbeiten im Stupa und das tun wir jetzt auch schon länger. Es gibt Unterschiede und bei uns zum Beispiel ist es so, dass gerade der Bereich Internationalisierung sehr, sehr essentiell bedacht ist, dass es eben auch darum geht, dass internationale Studierende eben ihren Universitätsalltag auch deutlich erleichtert kriegen. Jetzt haben wir zum Beispiel in diesem Jahr haben wir uns dafür eingesetzt, dass die studentischen Ordnungen übersetzt worden sind. Das haben wir auch selber gemacht auf dem MAP. Dann haben wir uns, also das ist bei uns wichtig, dann gibt es auch wir sind ja mit der Liste zusammen, sind wir gemeinsam, ein gemeinsames Listenbündnis. Da geht es dann sehr viel um Transparenz. Das sind die Schwerpunkte und ja, es gibt große Unterschiede. Wir haben diesen Pluralismus nicht umsonst und deswegen ist es wichtig, dass man gerade die kleinen Gruppen wählt, zum Beispiel uns. Vielen Dank.
Ja, also der SRK, würde ich sagen, hebt sich schon ein wenig ab wie jede andere Gruppe. Ich glaube, dass es auch Unterschiede zwischen den tatsächlich wählbaren Parteien bei den nationalen Wahlen gibt. Also es ist bei uns genauso. Wir haben einen Fokus auf sozial-kulturpolitischen Schwerpunkten und daran ist auch unser großes Interesse. Natürlich geht es ein bisschen über mit den anderen Gruppen. Wir arbeiten jetzt auch schon ein paar Jahre immer wieder zusammen und haben natürlich auch ähnliche Interessensrichtungen, sonst würden wir nicht zusammenarbeiten können. Dass es natürlich auf jeden Fall auch Stresspunkte gibt, das ist ohne Frage, es ist politische Arbeit. Aber wir haben auf jeden Fall, was einige extrem essentielle Punkte angeht, häufig die sozialen Fragen und die ökologischen Fragen. Ich glaube, da sind wir relativ streitfrei, relativ. Und sonst, wenn dich das näher interessiert, wir werden wahrscheinlich alle Gruppen, auch die jetzt fehlen, in der kommenden Woche bei den Wahlen auch im ZAG immer sein.
Gut, also ich würde jetzt vor allem an die Gruppen geben, die angesprochen wurden. Also als nächstes an die Juso-HSG mit Soraya und dann als nächstes an Hanna von der GHG.
Genau, wir sind natürlich schon unterschiedlich, aber nah beieinander, damit wir so gut zusammenarbeiten können. Und das ist auch gut so, dass linke Interessen vertreten sind. Wir als Juso-HSG stehen für eine sozialistische, feministische und antifaschistische Hochschule. Ich kann mich auch nur anschließen, wenn du genauer wissen möchtest, was wir für Ziele haben, gibt es einmal den Wahlkampfstand, der ab morgen ist, im ZHG und unsere Website linke-kraft.de. Da findet ihr unser ausführliches Wahlprogramm. Das kann man, glaube ich, in diesem Rahmen nicht so weit ausführen. Wir sind ab morgen da.
Dann als nächstes Hanna.
Okay, also als Grüne Hochschulgruppe stehen wir, habe ich ja schon mehrfach gesagt, für Queerfeminismus, Klimaneutralität und Antidiskriminierung. Und konkrete Sachen, für die wir uns einsetzen, ist auf jeden Fall ein vollumfänglicher und wirkmächtiger Diskriminierungsschutz, die Umbenennung der Universität in Emmy-Noether-Universität, dann die Klimaneutralität 2030, dass die mal wirklich auch jetzt Realität wird. Und dann am Nordcampus muss es endlich mehr studentischen Frei- und Lernraum geben, weil der Nordcampus wahnsinnig unterversorgt ist, gerade im Vergleich zum Z-Campus. Und es braucht auch ein ausreichendes vegan-vegetarisches Mensa-Angebot. Und als Grüne Hochschulgruppe setzen wir uns für eine barrierearme und diskriminierungsarme und gendersensible Lehre ein und eine flexiblere Lehre und für das Studium für alle.
Gut, dann weitere Fragen aus dem Publikum. Da war noch eine Zwischenmeldung, dann lasse ich die noch zu. Ja, okay, dann Kann die GDF sich nur mal vorstellen und der CDS?
Ja, wir sind eine sehr große Gruppe, sind politisch komplett unabhängig. Dadurch, dass wir auch mit mehreren Fachschaften vernetzt sind, haben wir auch immer sehr plurale Meinungen und diskutieren die immer auf unseren Gruppensitzungen. Ich glaube, deswegen können wir als GDF einen Großteil der Studis abdecken und auch uns damit bestmöglich für sie einsetzen.
Dann noch Valentin zum Schluss für den RCDS.
Wir haben als RCDS, ich wiederhole es immer wieder, aber das ist einfach unser vorherrschendes Ding, dieses Serviceorientiertheit. Wenn uns von der Studentenschaft Themen genannt werden, dann kümmern wir uns darum. Dann nehmen wir uns den an und arbeiten halt direkt mit den Studenten zusammen. Wir haben 13 verschiedene Fachbereiche bei uns und das spiegelt halt auch einen Großteil der Universität dar. Und deswegen sind wir halt aber auch nochmal deutschlandweit vernetzt durch knapp 130 Gruppen und können somit halt auch auf Bundesebene immer viel arbeiten.
Gut, ich wiederhole die Frage nochmal. Und zwar im Großen und Ganzen geht es um den Begriff der Klimagerechtigkeit, der ja schon in der vorherigen Diskussion gefällt wurde. Die Frage geht insbesondere an die GHG, aber andere können auch gerne was dazu sagen, weil der Begriff Klimagerechtigkeit vor allem in Bezug auf den globalen Süden oftmals angewandt wird und nicht eben im Vergleich Studierende oder repräsentative Gebäude. Und ich glaube, mit repräsentative Gebäude, wenn ich das so einordnen kann, sind vor allem sowas gemeint wie die Aula am Wilhelmsplatz, denke ich mal, oder der Adam von Trotzsaal am Wilhelmsplatz, weil das die Gebäude sind, in denen eben große Veranstaltungen stattfinden. Also als erstes würde ich dann Hanna direkt rannehmen, weil sie angesprochen wurde, aber vielleicht können die anderen auch noch die konzeptuellen Vorstellungen unter Klimagerechtigkeit ausführen.
Also meine Auffassung von Klimagerechtigkeit ist das, was du gerade gesagt hast. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich das nicht gesagt habe mit den repräsentativen Gebäuden in Bezug auf Klimagerechtigkeit, sondern ich habe das, glaube ich, gar nicht gesagt. Also Klimagerechtigkeit, das ist auf jeden Fall völlig klar. Da geht es darum, dass wir hier im globalen Norden einfach sehr viel schneller und sehr viel stärker vorangehen müssen für die Klimaneutralität, damit Länder im globalen Süden sich einfach auch noch weiterhin entwickeln können und weil auch Länder im globalen Süden früher und schneller betroffen sind von den Folgen der Klimakrise und wenn man das so ausdrücken will, eigentlich die Schulden des globalen Nordens in Bezug auf den Klima sehr viel höher sind. Und genau, das ist meine Auffassung von Klimagerechtigkeit und das mit den repräsentativen Gebäuden hat, glaube ich, Soraya gesagt. Die Forderung finde ich inhaltlich richtig, aber nicht in Bezug auf Klimagerechtigkeit.
Ja, ich glaube, jetzt erinnere ich mich auch, das hatte Soraya gesagt. Deswegen würde ich als nächstes Soraya nehmen und danach dann Till.
Ja, ich entschuldige mich dafür, dass es so gewirkt hat, als ob das unser Hauptpunkt bei Klimagerechtigkeit war. Das war das aus unserem Wahlprogramm, was mir als erstes eingefallen ist. Natürlich bedeutet Klimagerechtigkeit nicht nur heizen. Klimagerechtigkeit bedeutet, dass wir international auch zusammenarbeiten, dass unsere Uni ein Vorreiter ist, dabei klimaneutral zu sein, dass wir auf einer nicht nur universitären Ebene für mehr Klimagerechtigkeit auch stehen im Sinne von den aktuellen Protesten. Wir haben es gesehen bei der Uni-Besetzung, wir haben es gesehen bei den Protesten, die aktuell allgemein sind. Diese Proteste zeigen ja, was Studierende wollen und das unterstützen wir natürlich auch.
Dann erst Till und danach Valentin. Gerne zuerst Valentin. Okay, dann erst. Absolut. Ja, macht das unter euch aus.
Gerne. Ja, also ich würde mich auch dem anschließen, was Hanna gesagt hat. Es ist halt so, dass wir als deutsche Universität auch in der Verantwortung sind, dass wir eben zu den Ländern des globalen Nordens gehören und eben konkret so viel und so schnell wie möglich, gerade anhand unseres Wohlstandes, eben auch die Möglichkeiten nutzen müssen, sowohl möglichst hohe Zielgrößen bei der Emissionsreduktion zu erreichen, als auch möglichst hohe Zielgrößen, was Kohlenstoffentnahme angeht. Und da haben wir als eine Einrichtung, in der sowohl geforscht als auch gelehrt und eben gearbeitet wird, viele Stellen, an denen wir ansetzen können. Und es liegt bei uns als Studierendenschaft auch, uns dafür einzusetzen, dass das an möglichst vielen Stellen passieren kann.
Gut, dann Valentin für den RCDS.
Ja, genau. Ich will da nur eine kleine Sache hinzufügen, nämlich die Forschung. Du hattest es gerade schon angesprochen. Ich finde, wir sollten viel mehr Mittel noch da rein stecken, dass wir in Techniken investieren, dass wir die Forschung vorantreiben. Wir werden teilweise nämlich Sachen nicht wegkürzen können. Wir können sie aber durch Innovationen verbessern und immer wieder effizienter gestalten.
Also ich bin auch der Meinung, natürlich müssen wir in Forschung irgendwas investieren, aber das tun wir. Wir haben eine Exzellenzinitiative, die gerade das Geld aus anderen Töpfen, den Töpfen, die eigentlich für die Studierenden schafft und für die Qualität der des Studiums selbst da sind, die werden umgefördert in die Exzellenzinitiative, die sehr, sehr stark eben in diesen Bereich geht, der Nachhaltigkeit, der Forschung in dem Nachhaltigkeitsbereich. Und es muss darauf geachtet werden, dass wenn Forschungsetats gemacht werden, und ich glaube, das war auch sozusagen in der Richtung, was gemeint war, aber dann müssen auf jeden Fall auch die Gelder in Nachhaltigkeit und nicht in andere Forschungsbereiche reingehen, die, ich sag mal, keine guten Aussichten haben, irgendwas Nachhaltiges zu produzieren.
Gut, ich weiß jetzt nicht, ob die GDF noch was zu sagen will, aber offenbar ja. Also dann das Mikrofon nochmal an David durchgeben.
Ja, ich sehe da die Uni ganz klar in der Verantwortung, den Dekarbonisierungsplan konkret auszuformulieren und dann bis 2030 auch so einzuhalten, damit die Uni CO2-neutral wird.
Gut, wir sagen jetzt mal, jetzt ist es 20.16 Uhr, wir würden noch bis 8:30 machen. Wenn es eher aus ist, dann ist es eher aus. Deswegen noch weitere Fragen aus dem Publikum. Ich wiederhole die Frage nochmal, die ist ja schon in der Podiumsdiskussion aufgetaucht, aber vielleicht können wir die auch ganz schnell abhandeln. Wie steht das Podium zur Umbenennung der Universität in Erminöther-Universität? Ich kann das Ganze vielleicht nochmal kontextualisieren. Ich glaube im Stupa, ich weiß jetzt nicht, ob das in der jetzigen Legislaturperiode oder sogar in der davor ist, wurde beschlossen, mehrheitlich die Universität in Erminöther-Universität umzubenennen. Eine Forscherin, die in Göttingen auch war und wo tatsächlich auch eine von diesen Plaketten, die man kennt, in der Stadt hängt. Und ja, das haben wir, glaube ich, ganz schnell abgehandelt. Ja, und wenn jetzt noch jemand was dazu eine Wortmeldung hat, dann würde ich als erstes Valentin sagen und danach Hanna.
Ich bin kein großer Freund der Symbolpolitik, deswegen mache ich es ganz kurz. Das wäre die Umbenennung. Wir können an vielen anderen Stellen stärken und müssen das nicht durch eine Umbenennung machen, welches einfach nur symbolisch wäre.
Okay, also aus dem Podium, aus dem Publikum kam die Rückfrage, an welchen? Vielleicht noch ganz kurz erläutern.
An welchen Stellen? Ja, da gibt's ja viele Möglichkeiten. Wir haben zunächst einmal immer noch, ich glaube, jeder siebte Professor ist weiblich bei den Juristen. Das geht so nicht. Da müssen wir... Ja, da haben wir uns ins eigene Bein geschossen. Nur jede siebte Professorin ist weiblich, um es jetzt mal richtig zu formulieren. Da müssen wir dran arbeiten. Wir haben aber auch viele andere Stellen. Teilweise ist es immer noch so, dass Studentinnen benachteiligt werden in manchen Sachen. Aber auch da wieder auf die Forschung herausgehen. Was mich letztens wieder komplett erzürnt hat, ist, dass viele Medikamente immer noch nur auf Männer ausgerichtet sind, in einer gewissen Gewichtsklasse. Das sind halt so Bereiche, da könnte man jetzt länger drüber reden. Ich glaube, das reicht als kurze Antwort.
Dann Hanna zunächst und danach Padde und Till.
Also die Grüne Hochschulgruppe ist klar für eine Umbenennung in Erminöther-Universität, weil es einfach ein klares Zeichen gegen Antisemitismus ist und für Queerfeminismus, weil Erminöther 1933 schon aus Göttingen vertrieben wurde und in die USA gehen musste. Und das ist... vielleicht symbolisch, aber es ist vor allem ein klares Zeichen und es ist auf jeden Fall ein klares Signal, mit dem die Uni eben Haltung zeigen kann. Und ich glaube, dass das Erminöther eine sehr viel geeignetere Namensgeberin ist als irgend so ein englischer König, der irgendwann mal diese Universität gegründet hat als Konkurrenz zu einer anderen Stadt. Und ich glaube, dass diese Universität sich hinter die Werte, die mit der Namensänderung gemeint sind, stellen kann und stellen sollte und deswegen für die Umbenennung. Und es ist aber völlig klar, dass das nicht die strukturellen Probleme löst und dass trotzdem die strukturellen Probleme angegangen werden müssen.
Genau, also es mag Symbolpolitik sein, aber Symbole helfen ja doch weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, um vielleicht die Statistik von gerade eben mit der Jura, jede siebte Person ist wohl eine weiblich sozialisierte Person. Wie sieht denn das bei Universitätsnamen aus? Wie viele Universitäten sind wirklich nach Flinterpersonen benannt? Also ich kenne die Statistiken dahinter nicht, aber ich glaube, die Quote wird noch schlechter sein, wenn ich mich nicht täusche. Genau, also so was aus dem Publikum kommt, was war das, 2-0-0. Okay, ne, das bestätigt meine Aussage auf jeden Fall. Und was ist denn das für ein Symbol, dass wir ausschließlich Unis nach ja, männlich sozialisierten Personen benannt haben? Das finde ich ein bisschen ne, selbsterklärend traurig.
Ja, das Listenbündnis wollte und die Liste würde sich da auch anschließen. Wichtig ist natürlich auch, dass es nicht nur so ist, dass es darum geht, also einerseits ist es natürlich auch gut, dass wir die erste Universität in Deutschland sein könnten, die einen weiblichen Namen trägt. Andererseits ist es aber auch so, dass es ein viel tauglicherer Name für eine Universität Göttingen ist, den Namen einer verdienten Naturwissenschaftlerin zu tragen, statt den Namen eines Aristokraten, der viel von seinem Geld aus dem Sklavenhandel gezogen hat.
Dann meldet sich noch Soraya.
Ich kann den anderen Gruppen, Hochschulgruppen, auch nur zustimmen, die auch die Umbenennung unterstützen. Symbole wirken vielleicht nicht erst so, als ob sie Probleme lösen würden, aber sie schaffen ein Bewusstsein und das ist wichtig in einer Welt, in der weiblich sozialisierte Personen und Flinterpersonen diskriminiert werden. Außerdem, um den Kostenaspekt einmal ganz kurz aufzugreifen, die Uni hat gerade erst ihr Layout geändert und anscheinend war dafür das Geld da. Also wieso ist es nicht dafür da, die Uni umzubenennen?
Möchte die GDF da noch was zu sagen? Oder?
Also nochmal konkret zu dem Geld, also nur weil für ein Projekt Geld da ist, was auch die GDF nicht unbedingt unterstützt hat, muss ja für das andere Geld nicht unbedingt, also für das andere Projekt auch nicht unbedingt Geld dafür da sein. Dennoch glaube ich, dass damit irgendwie das Ziel verfehlt wird, wirklich irgendwie etwas zu verbessern. Von daher sehe ich dieses Projekt nicht in seiner Art und Weise nicht wirklich als Prio 1 an.
Gut, wir haben jetzt noch 8 Minuten, noch irgendwelche Fragen aus dem Publikum. Ich wiederhole die Frage nochmal. Die Frage ist, dass Wohnraum prekär ist und es auf studentischen Raum bezogen ist. Und dass eben Wohnungskonzerne den Markt immer mehr erobern und als Mittel dazu, ob Enteignungen ein Mittel sind. Okay, Till muss weg. Ach so, okay. Zur Einordnung, Till sitzt im Bauausschuss vom Stadtrat, deswegen darf er dazu nichts sagen. Für die Leute, die jetzt das nur hören. Okay, ich würde jetzt auch das Podium dazu öffnen, ob jemand noch dazu abschließend was sagen möchte, weil wie ich sehe, war das die letzte Frage. Zuerst David von der GDF.
Ich denke, dass Enteignung kein geeignetes Mittel ist, um in irgendeiner Art und Weise Wohnraum zu vergrößern. Und darum geht es eigentlich. Es ist ja nicht das Problem, dass irgendwie Wohnungen falsch verteilt sind. Die werden ja trotzdem bewohnt. Es sind aber viel zu wenig Wohnungen da. Und teilweise sind sie halt auch nicht für Studenten gemacht, weil sie einfach zu teuer sind. Von daher muss halt vom Studentenwerk mehr gebaut werden. Und es muss effizienter und schneller gebaut werden. Und da müssen wir ansetzen.
Als nächstes Patrick vom SRK.
Also ich bin der Meinung, dass es dabei nicht aufhören sollte. Also die Enteignung gerade von Konzernen ist enorm zielführend bei allen lebensnotwendigen Stellen. Sprich, warum nicht infrastrukturelle Sachen, Strom, der privatisiert ist? Warum ist er das überhaupt? Das Internet funktioniert super, wir haben gar keine Probleme damit. Wie wäre es denn, wenn wir, keine Ahnung, Kliniken zum Beispiel nicht mehr privatisieren? Es gibt sehr, sehr viele Sektoren. Natürlich, da kann Gewinn geschöpft werden. Und natürlich, der Kapitalismus, der Markt gleicht sich von alleine aus. Das wissen wir alle. Das funktioniert wunderbar. Die LAG ist nicht da. Die kann nichts dagegen sagen. Also die LAG ist ganz klar meiner Meinung.
liberale Hochschulgruppe, für die Leute, die es nicht wissen. Ja, also ich bin klar für Enteignung von Wohnkonzernen, aber auch noch weit mehr. Aber ich glaube, da sind wir an der Uni auch einfach die falsche Stelle. Da können wir darauf hinarbeiten, Initiativen unterstützen und das war's, glaube ich.
Als nächstes würde ich dann Valentin rannehmen, weil das auch nochmal eine oppositionelle Stimme war.
Ja, also Enteignung von Wohnungsunternehmen, Konzernen, etc., da schließe ich mich ganz meinem Vorredner von der GDF an, lösen nicht das Problem, weil mir ist die Quote nicht bewusst. Du hast aber gerade schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie die Vermietungsrate in Göttingen ist, aber es fehlt einfach nur Wohnraum. Ich habe dazu ja auch schon eine Idee geäußert mit die freien Stellen um der Stadt herum. Natürlich, eigentlich sollte jeder in der Stadt wohnen. Es ist aber einfach platztechnisch nicht möglich. Deswegen brauchen wir da gute Anschlüsse. Und so ist das sinnvoller zu lösen, als irgendeinen Konzern zu enteignen.
Als nächstes dann Soraya.
Als Juso HSG, als eine Hochschulgruppe, die sich sozialistisch versteht, unterstützen wir natürlich jegliche Vorgehen in Richtung Enteignungen. Wohnraum sollte oder sollte ein Grundrecht sein und es geht nicht, dass Menschen sich Wohnraum nicht leisten können und auch der Kostenpunkt wird durch Enteignungen mehr oder weniger gelöst, weil wenn Wohnraum nicht mehr kapitalistischen Unternehmen gehört, dann wird er auch bezahlbarer sein.
Möchte noch jemand vom Podium was dazu sagen? Hanna, ganz kurz vielleicht noch, dass ihr auch noch Zeit habt für eure Abschlussplädoyers.
Ja, ganz kurz, als Gnosche-Gruppe sind wir auch dafür, weil es wir gemeinsam für eine bessere Welt kämpfen müssen und die ist antikapitalistisch und deswegen auch Wohnraum enteignen.
Ja, dann Till kann, glaube ich, jetzt wieder aufs Podium kommen. Wir würden euch jetzt noch einmal Zeit geben für die Abschlussplädoyers. Ihr habt dafür 30 Sekunden Zeit und ich würde jetzt einmal, weil das Mikrofon hier vorne ist, wieder mit David starten und dann könnt ihr einmal 30 Sekunden eure Abschlussplädoyer halten.
Ja, ich möchte einfach nur mitgeben, geht wählen, es ist wichtig, es ist eure Möglichkeit, etwas an der Uni zu verbessern und Mängel, die ihr auch selber mitbekommt, zu beseitigen.
Ich mache einfach mal weiter. Als Grüne Hochschulgruppe haben wir uns in den letzten drei Jahren im AStA für euch engagiert und im Senat und das würden wir gerne weitermachen, weil wir haben viel erreicht. Wir haben uns für psychische Gesundheit eingesetzt. Wir haben uns für die Dekarbonisierung der Universität eingesetzt. Wir haben uns auf der Landes- und Bundesebene eingesetzt, um die Studierendenschaft zu vertreten. Und ja, das wollen wir weitermachen. Deswegen für eine diskriminierungsfreie, queerfeministische und klimaneutrale Universität wählt die GHG.
Für eine sozialistische, feministische und antifaschistische Hochschulpolitik sollte man natürlich die JUSO-HSG wählen, auch um uns weiterhin im AStA zu unterstützen und die Projekte, für die wir uns dort einsetzen. Und wie wir gerade gesehen haben, gibt es natürlich soziale Aspekte, die Studierende interessiert und für die stehen wir ein.
Der Wahlkampfspruch des RCDS dieses Jahr ist, wir brauchen Neues und wir wollen serviceorientiert, modern und zukunftsstark arbeiten in der Hochschulpolitik. Der AStA hat sich dieses Jahr kaum gründen können, weil sich alle zerstritten haben. Und das ist genau unser Punkt. Wir brauchen Neues. Wir müssen jetzt wieder sauber und von vorne anfangen zu arbeiten für die Studenten. Deswegen wählt den RCDS.
Also wenn ihr keinen Bock auf autoritäre Strukturen habt in der Uni, würde ich sagen, ich glaube, ihr habt so grob die Linie, die wir auch irgendwo fahren, im SAK mitbekommen. Und ich kann euch dringendst ans Herz legen, auch tatsächlich den SAK zu wählen, wenn ihr da irgendwo mit sympathisiert.
Ja, unser Listenbündnis ist antirassistisch, international. Wir arbeiten für eine klimagerechte, bildungsgerechte und möglichst barrierearme Universität. Wenn ihr das haben wollt, dann solltet ihr Volt und oder die Liste wählen. Ihr habt da an vielen Fakultäten die Möglichkeit. Wir sind zwar bisher zwei kleine Gruppen, aber das kann sich ändern. Es gibt zwei riesige Gruppen, die voll sind mit Soli-Kandidaturen. Lasst uns zusammen Mammutsjagen gehen.
Gut, ich würde die Runde hier beenden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bitte nicht jetzt schon aufzustehen, weil sonst ist die Aufnahme sehr schlecht und bedanke mich bei den Gruppen, die anwesend waren und ja, danke auch für die Fragen und das zahlreiche Erscheinen Und sagt es auf jeden Fall allen weiter, weil ich denke, wir wollen alle gerne eine hohe Wahlbeteiligung. Einige ProfessorInnen machen auch immer einen Kampf der Fakultäten daraus. Und denkt auch daran, es wird ja eben nicht nur über die Gremien abgestimmt, auch über die Semestertickets, sprich Kultur, Bahn und Bus. Das wird alles abgestimmt. Also wie gesagt, sagt es weiter. Wir werden auf unserem Instagram-Kanal auch nochmal dazu Werbung machen.
Ja. Und wie gesagt, wenn euch das hier gefallen hat und ihr uns nochmal ein bisschen unterstützen wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram bei gehört mit OE und OE oder schaut auf unserer Homepage bei gehört.de vorbei.